Also, wie schon angekündigt, das Thema von meinem Vortrag ist unser Sonnensystem erschaffen oder entstanden. Wir haben jetzt schon mal viele Bilder gesehen und zu allen Bildern, die wir hier sehen, werde ich heute im Laufe des Vortrags noch Erklärungen geben, sodass Sie dann auch sich was darunter vorstellen können. Unser Sonnensystem, und wir fliegen jetzt hier sozusagen auf die inneren vier Planeten zu. Der große Planet hier ist der Jupiter. Und weiter außen sind dann eben Saturn, Uranus und Neptun. Und das ist jetzt nicht ganz skaliert richtig von den Abständen und auch die Planeten sind übertrieben groß dargestellt. In Wahrheit sind die Planeten relativ klein und auch die Sonne ist nicht besonders groß, aber dann könnte man das sozusagen hier nicht darstellen. Jetzt fliegen wir ein bisschen näher ran und jetzt sehen wir also hier schon die Erde. Das ist der dritte Planet von der Sonne und der vierte ist der Mars. Der zweite ist die Venus. Und der Merkur, der kommt jetzt gleich rechts hinter der Sonne hervor. Und jetzt wird der Video gleich stoppen. Und dann werden wir nochmal die einzelnen Bezeichnungen sehen. Genau, also hier der Merkur, dann der zweite Planet von der Sonne, die Venus, dann die Erde, dann der Mars, dann der Jupiter und dann hier nicht zu sehen, nur die Saturnbahn, der Saturn ist jetzt hier irgendwo außerhalb, der Uranus, und der Neptun. Und der Pluto ist hier auch nicht gezeichnet, der hat eine sehr elliptische Bahn, die sehr noch weiter außen liegt, aber auf den komme ich noch zu sprechen. Jetzt ist hier das nochmal veranschaulicht, und zwar jetzt die Planeten in ihrem richtigen Größenverhältnis dargestellt. Also hier der Merkur nochmal, hier die Venus, hier die Erde mit dem Mond, also der Mond ist hier wirklich sehr klein, wie man schon sehen kann, und der Mars. Und jetzt scrollen wir sozusagen aus dem Bild raus, und links ist die Sonne. Wir sehen also, wie links die Sonne reinkommt und rechts die Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Genau, und jetzt die Frage, wo sind jetzt wir? Wir sind da. Also so ein kleiner Planet ist unsere Erde eigentlich. In diesem Bild sieht man also, wie gigantisch groß eigentlich die Sonne ist. Also das ist ein Gasballon, kann man sagen, der glühend heiß ist, Millionen von Grad heiß und insbesondere im Inneren der Sonne an der Oberfläche ungefähr 6000 Grad und unsere Planeten sind eben diese Körper, die dann um die Sonne kreisen. Hier nochmal die Planeten, es gibt da einen ganz netten Merkvers dazu, immer mit dem Anfangsbuchstaben beginnend, also mein für Merkur, Vater für Venus, erklärt für Erde, mir für Mars, jeden für Jupiter, Sonntag für Saturn, unsere für Uranus, neun für Neptun und Pläne für Pluto. Also mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Pläne. So kann man sich das ganz gut merken. Ich habe hier ganz bewusst den Planeten Pluto noch mit dazugenommen. Der wird jetzt in der neuesten Nomenklatur gar nicht mehr als Planet aufgeführt. Aber ich denke mal, den kann man durchaus dazu nehmen. Er ist der größte der Kleinplaneten. Und insofern macht es also aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, den noch mit dazuzunehmen. Ursprungsmodelle. Also wenn man die Frage stellt, woher kommt jetzt dieses Sonnensystem? Woher kommt jetzt die Sonne? Woher kommen die Planeten? Sind die erschaffen oder sind die entstanden? Und dann kann man sich im Prinzip zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist unser Sonnensystem allein durch natürliche Prozesse entstanden? Oder hat unser Sonnensystem seinen Ursprung in einer übernatürlichen Wirklichkeit? Kann es mal ein bisschen veranschaulichen hier. Also natürlicher Ursprung heißt, ich habe sozusagen unser Universum und das sei wie ein geschlossenes System. Ja, ein natürliches geschlossenes System und das hätte sozusagen alles innerhalb dieses Systems sich entwickelt. Das ist die eine Möglichkeit, wie es diskutiert wird. Und außerhalb wäre dann sozusagen nichts. Oder man weiß nicht, was da ist, es wird nicht diskutiert. Wenn aber das Sonnensystem einen übernatürlichen Ursprung hat, dann ist das natürliche System offen, dann ist es offen für Einflüsse von außen. Dann habe ich also eine übernatürliche Wirklichkeit, die in dieses natürliche System hineinwirkt und die dieses natürliche System dann geschaffen hat oder gemacht hat. Also noch einmal zusammengefasst, wir werden uns heute Abend mit zwei Modellen eben befassen, und zwar das erste Modell ist das Schöpfungsmodell. Das sagt, dass alles, das heißt auch unser Sonnensystem, vor 6000 Jahren in nur 6 Tagen von dem Schöpfer erschaffen wurde. Und dieser Schöpfer hat gleichzeitig auch die Naturgesetze mit erschaffen. Die andere Möglichkeit ist die der sogenannte Naturalismus. der sagt, dass alles von selbst durch natürliche Prozesse entstanden ist. Unser Universum entstand vor 15 Milliarden Jahren, unser Sonnensystem hat sich dann vor 4,5 Milliarden Jahren gebildet. Und Sie sehen also schon die großen Gegensätze zwischen diesen beiden Modellen und die wollen wir jetzt heute Abend, wie gesagt, diskutieren. Im Rahmen dieses Naturalismus wurde ein sogenanntes Nebelmodell aufgestellt, wie unser Sonnensystem entstanden sein könnte. Und da sind zwei Personen maßgeblich, zum einen der Pierre Simon Laplace. Laplace war ein französischer Astronom und Mathematiker, der war ein sogenannter Deist. Das heißt, er hat zwar geglaubt, dass es einen Schöpfer gibt und der das Universum irgendwann mal geschaffen hat, aber der hätte dann seitdem nicht mehr eingegriffen. Der hätte sich irgendwie zurückgezogen und würde dann nichts mehr tun. Ja. Er war am Ende seines Lebens dann auch Agnostiker, das heißt, er hat im Prinzip gar nichts mehr für wahr oder falsch gehalten. Der andere Mann, der das mitbegründet hat, war der Immanuel Kant. Der deutsche Immanuel Kant war ein Philosoph und der hat die Vernunft als das wesentlichste Prinzip erhoben. Also die Vernunft ist das höchste Prinzip. Man kann mit der Vernunft im Prinzip alles ergründen. Also er hat nicht an Gott geglaubt, sondern er hat gedacht, dass der christliche Glaube gut wäre, sagen wir mal, für die Ethik, für die Moral, dass es also sehr positive Auswirkungen hat, das hat er anerkannt, aber er hat nicht an was Übernatürliches geglaubt. Von diesen beiden Männern ist also dieses Nebelmodell entwickelt worden, das heute noch von den Vertretern der Evolutionstheorie und von allen Wissenschaftlern, die eben nicht an eine Schöpfung glauben, vertreten wird. Das ist also dieses Modell, das eigentlich schon ein paar Jahrhunderte alt ist, das wird hier immer noch auf die Art und Weise vertreten. Was sagt jetzt dieses Nebelmodell im Einzelnen? Zum einen sagt es, dass sich unser Sonnensystem vor 4,5 Milliarden Jahren aus einer großen Wolke von Staub und Gas entwickelt hätte. Diese Wolke begann sich dann zu drehen und hat dabei die Form einer Scheibe angenommen. In dieser Mitte der Scheibe hat sich dann Gas und Staub gesammelt und dort hat sich dann der Zentralkörper, also die Sonne, gebildet, die dann zum Leuchten begonnen hat. Und aus den kleineren Ansammlungen von Staub und Gas haben sich dann die Planeten gebildet. Man kann das hier ganz gut in dieser Animation sehen. Man sieht also hier diese Scheibe aus Staub und Gas und in der Mitte hat sich bereits die Sonne gebildet. Gehen wir da mal rein und wir sehen, das Ganze rotiert. Das Gas wird in die Sonne reingezogen und irgendwann einmal ist die Sonne also jetzt sozusagen fertig ausgebildet und weiter außen kann man jetzt schon erkennen, wie hier so ein Planet entsteht. Und der rotiert jetzt darum und es würden dann auch so praktisch in größeren Abständen auch noch weitere Planeten entstehen, die eben dadurch entstehen, dass sie Staub und Gas aufsammeln. Die Idee ist jetzt die, als sich das Staub und das Gas miteinander verbanden, bildeten sich immer größere Staubpartikel. Diese Staubpartikel sind dann aneinander haften geblieben und wurden dann zu Gesteinsbrocken. Die Gesteinsbrocken wurden dann zu noch größeren Gesteinsbrocken, die dann schließlich zu Kleinstplaneten wurden. Und schließlich hat sich das dann zu ausgewachsenen Planeten gebildet. Also noch einmal hier veranschaulicht, noch einmal die gleiche Szene, aber jetzt gehen wir nicht in das Innere rein, wo die Sonne sich bildet, sondern jetzt schauen wir uns das weiter außen an. Jetzt sehen wir hier schon diese ganzen Gesteinsbrocken oder Staubpartikel erst einmal fliegen. Genau, also hier sind die einzelnen Staubpartikel oder kleineren Gesteinsbrocken. In der nächsten Aufnahme sehen wir jetzt schon, wie die durch die Gravitationskraft, also durch die Schwerkraft, sich anziehen und sich zusammenklumpen sozusagen und bis sich dann immer größere Brocken bilden, die dann noch größere Brocken anziehen und so weiter. Also das ist die Modellvorstellung dazu. Das klingt eigentlich ganz vernünftig, wenn man sich das so anschaut. Und irgendwann sollen dann so Asteroiden, also es sind relativ große Gesteinsbrocken schon, die mehrere Kilometer Durchmesser haben, entstanden sein. Und hier ist es nochmal veranschaulicht. Man sieht hier, also jetzt, wie sich wirklich auf diesen, in verschiedenen Abständen dann diese verschiedenen Planeten nach diesem Modell entwickelt haben sollen. Ich meine, diese Computeranimationen, wenn man das so sieht, dann würde man ja denken, wow, ja, sieht alles sehr vernünftig aus, ist sicherlich alles rechnerisch, physikalisch, mathematisch alles bewiesen und gezeigt. Und das Modell erklärt ja auch eine ganze Reihe von Dingen. Das Modell erklärt zum Beispiel die flache Form unseres Sonnensystems. Unser Sonnensystem ist wirklich in der Scheibe drin. Ja? Und es erklärt auch, dass die Planeten alle in der gleichen Richtung um die Sonne kreisen. Auch in Ordnung. Es erklärt außerdem, warum die inneren Planeten überwiegend aus festem Gestein bestehen und die weiter außen liegenden Planeten überwiegend aus Gas. Also das Modell hat schon einen gewissen Charme, weil es diese Dinge erklären kann. Aber das gewaltige Problem mit diesem Modell ist, so schön das jetzt hier alles klingt, es funktioniert gar nicht. Und zwar hat man schon seit Jahrzehnten jetzt versucht, das irgendwie mit Computersimulationen zu erzeugen. Und diese Computersimulationen zeigen zwar, dass sich zunächst Kleinstplaneten bilden, aber diese wachsen dann einfach nicht weiter mehr zu noch größeren Planeten, sondern stattdessen kollidieren diese Kleinstplaneten miteinander und zerstören sich wieder gegenseitig. Das heißt, nach dem Nebelmodell dürfte es überhaupt gar keine Planeten geben. Das ist hier nochmal veranschaulicht. Man hat also hier diese Gesteinsbrocken und wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, hat man festgestellt, dass die wieder miteinander kollidieren und die zerstören sich wieder gegenseitig. Also das Wachstum wird einfach bei einer bestimmten Größe gebremst und es bilden sich keine Planeten. Und das ist etwas, was die Theoretiker, also diese Physiker, die das rechnen, seit Jahrzehnten schon verzweifelt versuchen, aber es funktioniert einfach nicht. Da sind grundsätzliche physikalische Probleme, die unüberwindbar sind. Hier ist der Professor Martin Harwitz, amerikanischer Astronom, der sagt Folgendes dazu. Es ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis, kann man sagen, weil er ist ja Vertreter der Evolutionstheorie. Er glaubt irgendwie daran, dass das funktionieren muss. Er sagt Folgendes: Sobald Kleinstplaneten entstanden sind, kann es sein, dass sich Planeten bilden, indem sich durch die Gravitationskraft noch größere Körper bilden. Nur wie das eigentlich vor sich gehen soll, ist nicht verstanden. Schon sehr vorsichtig, aber er glaubt daran, dass es funktioniert, aber man weiß gar nicht wie. Wofür sprechen aber die Indizien jetzt tatsächlich? Nebelmodell oder Schöpfung? Und das möchte ich heute Abend, wie gesagt, nochmal im Detail Planet für Planet besprechen, damit wir da wirklich sehen, kann das Nebelmodell wirklich die Planeten erklären oder ist das Schöpfungsmodell besser? Wir fangen mit der Sonne an. Die Sonne ist ja kein Planet in dem Sinne, sondern das ist ein riesiger Gasball, der glühend heiß ist und der uns ja die Wärme spendet und das Licht. Und das Nebelmodell sagt ja Folgendes: Wir haben diese rotierenden Gas- und Staubmassen, die um die Sonne herum rotieren. Und die Sonne in der Mitte, haben wir gesehen, die dreht sich auch um sich selbst. Und diese Drehrichtung sollte eigentlich genau senkrecht nach oben zeigen, nach diesem Modell. Das sollte ja ziemlich genau 90 Grad Winkel geben. Die Frage ist, ist das überhaupt der Fall? Jetzt schauen wir uns das mal an bei der Sonne. Die Sonne, die ist um 7,2 Grad geneigt. Die ist nicht genau senkrecht. Jetzt würde jemand sagen vielleicht, naja, 7,2 Grad ist ja jetzt nicht so viel. Aber die Sonne ist der bei weitem schwerste Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Wenn die Sonne nur leicht geneigt ist, dann müssten nach dem Nebelmodell die Planeten des Sonnensystems ebenfalls stark geneigt sein, um diese Schieflage in der Drehbewegung wieder auszugleichen. Aber genau das ist nicht der Fall, sondern die Planeten des Sonnensystems liegen viel zu genau in der Bahnebene. Das heißt, das widerspricht völlig diesem Modell. Das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist jetzt der, die Physiker reden von einem sogenannten Drehimpulsproblem. Drehimpuls hört sich kompliziert an, aber Sie kennen das alle von der Eisläuferin, wenn sich die auf dem Eis bewegt und eine Pirouette dreht. Wenn die ihre Arme noch ausgebreitet hat, dann bewegt sie sich relativ langsam. Aber wenn sie anzieht, dann werden Sie immer beobachten, dass sie plötzlich schneller wird. Also sie steuert sozusagen die Geschwindigkeit ihrer Drehbewegung einfach dadurch, dass sie ihre Hände nach außen bewegt und ihre Beine auch ein bisschen spreizt oder nicht. Das werden wir hier jetzt noch gleich nochmal sehen. Also sie holt jetzt zum Schwung aus und jetzt sind sie noch ausgebreitet. Und sobald sie sich also zusammenzieht jetzt, wird sie plötzlich rasend schnell, wie jetzt. Und dann, wenn sie wieder die Hände ausbreitet und die Beine nach außen tut, dann wird sie wieder wesentlich langsamer. Das heißt, was wir hier gesehen haben, ist, dass sozusagen, wie wir ja das bei der Sonne gesehen haben, im Zentrum dieses Sonnensystems sollte man eine sehr schnelle Bewegung haben. Die Sonne sollte sich eigentlich sehr schnell drehen und weiter außen sollten sich die Planeten langsam um die Sonne drehen. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt der Fall? Und man beobachtet, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die Sonne dreht sich relativ zur Umkreisungsgeschwindigkeit der Planeten viel zu langsam. Und das ist auch ein Riesenproblem. Seit Jahrzehnten rechnet man da Computermodelle und keines dieser Modelle konnte dieses grundlegende physikalische Problem lösen. Das ist ein massives Problem, was mit dem Drehimpuls passiert. Der kann ja nicht einfach verschwinden. Es ist ein grundlegendes physikalisches Gesetz, dass der Drehimpuls erhalten bleibt. Der muss erhalten bleiben. Also irgendwie, sagen jetzt die Vertreter der Evolutionstheorie, muss diese Drehenergie, die am Anfang in der schnell sich drehenden Sonne war, nach außen gelangt sein. Aber wie, weiß niemand. Hier noch einmal, die Sonne dreht sich zu langsam. Sie dreht sich eigentlich nur in 25 Tagen einmal um die eigene Achse. Ist also sehr langsam. Und man kann es ausrechnen, obwohl die Sonne 99% der Masse des ganzen Sonnensystems hat, trägt sie nur zu 1% zum gesamten Drehimpuls, also zu dieser Drehbewegung, kann man sagen, bei. Der Professor Stuart Taylor versucht jetzt das irgendwie in Worte zu fassen, die Ratlosigkeit, die hier herrscht. Also die Frage jetzt, wie kann das sein, dass diese Drehbewegung der Sonne irgendwie nach außen transportiert wurde? Und hier sagt er dazu Folgendes, die Frage, wie der Drehimpuls von innen nach außen transportiert wurde, ist und bleibt ein ärgerliches Problem für alle Modelle, die den Ursprung des Sonnensystems zu erklären versuchen. Alle Theorien haben es nicht geschafft, eine Antwort auf diese fundamentale Frage zu geben. Das nächste Problem, das wir haben, ist das sogenannte Problem der jungen, schwachen Sonne. Unsere Sonne, die brennt aufgrund thermonuklearer Prozesse. Also das sind quasi Kernfusionsprozesse in der Sonne. Die erzeugen diese riesigen Temperaturen und diese gewaltigen Energien, die da frei werden. Und das heißt, weil das passiert, weil sich da Atomkerne verschmelzen, ändert sich im Laufe der Zeit langsam die chemische Zusammensetzung der Sonne. Und insbesondere kann man das dann berechnen, im Laufe der Zeit ändert sich die Temperatur und die Leuchtkraft der Sonne. Und zwar die Temperatur und Leuchtkraft, die nehmen zu. Wenn jetzt die Sonne 4,5 Milliarden Jahre alt wäre, wie die Vertreter der Evolutionstheorie sagen, dann hätte sie in dieser Zeit stark an Leuchtkraft zunehmen müssen. Und zwar kann man das dann ausrechnen. Berechnungen zeigen, dass die Sonne vor 3,8 Milliarden Jahren, also nach der Evolutionstheorie, gerade zu dem Zeitpunkt, als das Leben auf der Erde entstand, um 25% schwächer als heute leuchten müssen. Dadurch hätte die Durchschnittstemperatur auf der Erde unter 3 Grad betragen müssen. Die liegt heute bei ungefähr 16 Grad, ja, nur mal so nebenbei. Unter diesen Bedingungen hätte sich Leben nur schwer entwickeln können. Also die Erde hätte vielleicht in etwa so ausgeschaut, theoretisch. Das ist natürlich ein Riesenproblem und die Vertreter der Evolutionstheorie wissen das. Deswegen haben sie sich was überlegt. Und zwar gehen deswegen die naturalistischen Modelle davon aus, dass es eine ganz spezielle Uratmosphäre gegeben haben muss. Ganz anders als unsere heutige Erdatmosphäre. Aber das Problem mit dieser ganz speziellen Uratmosphäre ist jetzt, dass die Berechnungen zeigen, dass die nur unter sehr ausgeklügelten Bedingungen stabil bleiben konnte. Kleinste Störungen hätten sozusagen dieses ganze klimatische System, die Atmosphäre, alles ja, ins Ungleichgewicht gebracht. Und es hätte sich im Prinzip kein Leben entwickeln können. Also mit anderen Worten, eine extrem unwahrscheinliche Konfiguration ist notwendig in diesem Fall. Man braucht also einen enormen Zufallsfaktor, damit sowas überhaupt möglich ist. Und hier haben wir den Professor Carl Sagan. Das ist einer der bekanntesten amerikanischen Astrophysiker, der das auch immer wieder propagiert hat, dass wir allein im Universum ja, quasi verloren sind, vielleicht noch mit ein paar anderen Zivilisationen, aber dieser Zufallsfaktor spielt in seinen Überlegungen eine große Rolle. Das ist auch der wesentliche Faktor für die Evolutionstheorie. Der Zufall macht ja da im Prinzip alles. Es ist ein gelenkter Zufall, aber ohne den Zufall geht nichts. Er sagt, wo sind wir? Wer sind wir? Wir stellen fest, dass wir auf einem unbedeutenden Planeten eines ganz gewöhnlichen Sterns leben, verloren in einer Galaxie, die sich in einer in Vergessenheit geratenen Ecke eines Universums befindet, in dem es weit mehr Sterne als Menschen gibt. Also er sagt im Prinzip, es gibt so viele Sterne, naja, da gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwo Leben entwickelt hat. Die muss sein. Auch diese extrem unwahrscheinlichen atmosphärischen Bedingungen, irgendwo zufällig hat sich's vielleicht doch entwickelt. Sie sehen, das ist jetzt eher weniger Wissenschaft, sondern was man da tut, ist, man schiebt das ganze Problem eigentlich in eine wahrscheinlichkeitstheoretische Ecke irgendwo rein. Ein nächster Punkt ist, dass unsere Sonne ja überhaupt kein gewöhnlicher Stern ist. Also unsere Sonne ist eigentlich ein Stern wie die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen. Diese leuchtenden Punkte sind alles Sterne. Man könnte auch sagen, das sind alles Sonnen. Aber wir nennen unseren Stern halt Sonne. Es ist kein gewöhnlicher Stern. Die Physiker sprechen davon, dass er eine Spektralklasse Typ G-Stern ist. Das ist also ein Stern mit einer bestimmten Temperatur und einer bestimmten Gaszusammensetzung. Und nur 9% aller Sterne sind von diesem Spektraltyp. Also es ist schon mal nicht unbedingt der häufigste Typ. Dann kommt noch dazu, dass 80% der Sterne vom Typ M sind. Und das sind Sterne, die häufig Eruptionen haben und deren Strahlung tödlich für das Leben ist. Und das möchte ich mal ein bisschen zeigen. Unsere Sonne ist ja ein glühender Feuerball und der ständig Gase von sich gibt und einen Sonnenwind. Und das kann man jetzt hier mal ein bisschen genauer anschauen. Man sieht hier immer diese bogenförmigen Eruptionen von der Sonne, die immer wieder passieren. Die Sonne ist eigentlich ein sehr aktiver Himmelskörper. Ja? Der ist nicht so langweilig, wie er vielleicht ausschaut, ja? Also wenn man genau hinguckt. Aber unsere Sonne ist da relativ stabil. Und wenn unsere Sonne mehr Masse hätte, dann wäre sie instabil. Also das heißt, ihre Eruptionen wären viel stärker und Leben auf der Erde könnte gar nicht lange existieren. Also man hätte dann so eine Situation in etwa so wie hier. Man hat hier die Erde und hier hat man eine Sonneneruption, ist natürlich hier stark der Abstand verringert worden, aber nur mal um ein Größenverhältnis zu zeigen. Solche Eruptionen können bei anderen Sonnen oder anderen Sternen durchaus passieren, die dann mit die Sonne erfassen. Das ist wie so ein Feuerball, der dann sozusagen über den Planeten hinwegfegt und da ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass das Leben überleben würde. Wenn die Sonne andererseits aber weniger Masse hätte, dann wäre die Umlaufbahn, das kommt aus diesen Keplerschen Gesetzen, aus den Gesetzen, wie die Planeten, in welchen Entfernungen und mit welchen Geschwindigkeiten die um die Sonne laufen, dann wäre die Umlaufbahn näher an der Sonne und die Erde würde der Sonne stets eine feste Seite zuwenden. Das kann man berechnen, das hat mit Gezeitenkräften zu tun, aber da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Das heißt, eine Seite wäre dann in ewiges Eis gehüllt und die andere wäre Wüste. Und Leben könnte also unter diesen extremen Bedingungen nur schwer existieren. Das ist hier so veranschaulicht. Also unsere Erde würde sich kaum noch drehen, vielleicht gar nicht mehr. Und dadurch hätten wir wirklich auf der einen Seite, wo die Sonne wäre, hätten wir sehr heiße Temperaturen, auf der anderen hätten wir fast ewiges Eis. Und man hätte natürlich da auch entsprechende klimatische Schwierigkeiten, weil dann enorme Stürme wären im Übergangsbereich und so weiter. Wenn man also das nochmal zusammenfasst, diese wesentlichen Punkte für die Sonne. Die Sonne widerspricht dem Nebelmodell und zwar in folgenden Punkten. Sie rotiert nicht in der planetarischen Bahnebene. Das müsste sie aber eigentlich. Sie trägt viel zu wenig Drehimpuls, das heißt, sie dreht sich viel zu langsam. Kein Nebelmodell konnte das erreichen, dass die Sonne eben sich so langsam dreht. Sie war in der Vergangenheit zu leuchtschwach und sie ist eigentlich viel zu stabil für ihre Spektralklasse. Mit anderen Worten, die Sonne dürfte nach dem Nebelmodell gar nicht existieren. Gut, so viel zur Sonne. Das Problem beschränkt sich aber nicht nur auf unsere Sonne. Das Problem ist noch viel größer in der Astrophysik. Die moderne Astrophysik kann die Entstehung von Sternen ganz prinzipiell nicht erklären. Also hier ist der Professor Neil Tyson, amerikanischer Astrophysiker, sehr bekannt, wenn Sie im Internet ein bisschen surfen, da werden Sie sehen, der macht ganz viele populärwissenschaftliche Sendungen. Aber er ist sehr ehrlich in seinen Aussagen und er sagt Folgendes, wenn wir nicht schon wüssten, dass es Sterne gibt, würde uns die aktuelle Forschung jede Menge überzeugender Gründe dafür liefern, warum sich Sterne niemals bilden können. Aber das wird Ihnen normalerweise in den Medien sicherlich nicht so präsentiert. Schauen wir uns den nächsten Planeten von der Sonne an. Das ist der Merkur. Hier ist also nochmal dieses Bild mit dem Merkur, der nächste Planet zur Sonne. Nach Pluto der zweitkleinste Planet. Und die NASA hat also hier verschiedene Sonden geschickt, eigentlich nur eine, muss ich sagen, aber die immer wiederkehrend die Merkur besucht hat, im Januar 2008, im Oktober 2008 und im September 2009. Und der Merkur, der ist also mondähnlich von der Oberfläche. Man sieht hier zum Beispiel einen Einschlagkrater. Ja, also hier verschiedene Einschlagkrater miteinander kombiniert. Sehr mondähnlich. Und die Temperaturen auf diesem mondähnlichen Planeten, die sind auch sehr extrem. Der hat keine Atmosphäre, da ist keine Luft, da ist gar nichts. Da ist einfach nur der Weltraum. Und dementsprechend ist es da auch ganz extrem, was die Temperaturen angeht. Also wenn man jetzt die Nachtseite betrachtet, also dieser Planet, der ist so langsam, dass der eigentlich immer der Sonne eine Seite zuweist. Das heißt also, eine Seite ist immer heiß bestrahlt von der Sonne und die andere sieht immer weg von der Sonne und ist deswegen sehr kalt. Und die Temperatur auf der Nachtseite ist minus 170 Grad Celsius im Schnitt und auf der Sonnenseite plus 430 Grad. Also bei der Temperatur schmilzt Blei. Jetzt, was da interessant ist an diesem Merkur ist, dass Merkur eine extrem hohe Dichte hat. Er ist ja sehr klein und weil er so dicht ist, muss folglich die Gravitationskraft schwach sein. Und irgendwo muss dann also diese hohe Dichte erklärt werden und die kann man nur durch einen extrem großen und sehr dichten Kern, bestehend überwiegend aus Eisen, erklären. Das Problem ist aber jetzt, dass das Nebelmodell eine so hohe Dichte nicht einmal näherungsweise erklären kann. Hier hat man nochmal ganz vereinfacht das Bild von Merkur, wenn man den aufschneidet, wie er aussieht. Er hat also eine Kruste, einen relativ dünnen Mantel und einen riesigen Kern, der also überwiegend aus Metall besteht. Und das Problem ist jetzt mit dem Nebelmodell, wir haben ja gesehen, dass zwar nach dem Modell die der Sonne nahen Planeten aus festem Material bestehen sollten, aber die Menge an festem Material, also an Eisen überwiegend, hat man dann auch festgestellt, kann man nicht erklären. Das ist weit, weit von den Modellen weg, die man rechnet. Deswegen haben die Astrophysiker gesagt, naja, wir brauchen irgendeine Lösung für das Problem. Und als Lösung hat man jetzt Folgendes vorgeschlagen. Merkur soll mit einem Kleinstplaneten kollidiert sein. Durch diese Kollision, durch diesen Zusammenstoß mit einem kleineren Planeten, wurden dann angeblich alle leichten Elemente verdampft und dass nur die schweren Elemente übrig geblieben sind. Also so stellt man sich das in etwa vor, eine Kollision, alle leichten Elemente werden verdampft und die schweren werden übrig geblieben. Also ein gigantischer Aufprall sozusagen. Das Problem jetzt wieder aber mit diesem Aufprallmodell ist, dass die neuesten Messungen zeigen, dass Merkur zu viel leichte Elemente, Kalium und Schwefel enthält. Und diese dürfte es aber eigentlich gar nicht geben, weil bei den durch den Aufprall entstehenden hohen Temperaturen diese längst hätten verdampfen müssen. Deswegen haben jetzt die Vertreter des Nebelmodells kürzlich eine neue Hypothese aufgestellt, wonach die leichten Elemente bereits in der frühen Bildungsphase von Merkur durch Gravitationskräfte, also durch Schwerkräfte in Richtung Sonne abgezogen worden sein sollen. Also praktisch, das Material wäre vorher schon verschwunden vom Planeten und deswegen würde man es nicht mehr finden. Das Problem ist nur, man hat aus den Beobachtungen keine klaren Hinweise auf diese Hypothese gefunden. Das ist mal das eine. Das nächste Problem ist aber, dass die neue Hypothese ja auch wiederum von einem modifizierten Modell der Planetenbildung ausgeht, obwohl die Computersimulationen zeigen, dass bereits die einfachste Form dieses Modells nur Kleinstplaneten, aber keine Planeten in der Größe von Merkur erzeugen kann. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang meines Vortrags habe ich gesagt, es können nur diese kleinen Planeten entstehen, aber keine großen. Auch diese neue Hypothese muss aber auf dieses eigentlich gar nicht funktionierende Modell wieder zurückgreifen. Das größte Problem bei der ganzen Sache aber ist, dass Merkur nach den neuesten Erkenntnissen sogar einen geschmolzenen Kern aus flüssigem Metall besitzt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn Merkur alt wäre, stellen Sie sich einen Körper vor, ein Stück Eisen, solange es noch heiß ist, kühlt es ja ab irgendwann einmal. Im Weltraum ist es ja sehr kalt. Und in langen Zeiträumen, in Jahrmillionen oder Jahrmilliarden, hätte der Merkur schon längst völlig abkühlen müssen. Das wäre schon längst fest geworden. Also es ist völlig unerklärlich in diesen langen Zeiträumen, wieso der Merkur noch einen flüssigen Kern haben soll. Er hat keine schützende Atmosphäre, er ist viel zu klein, er verliert viel zu schnell Wärme. Also diesen geschmolzenen Kern dürfte er gar nicht haben. Und der Professor Stuart Taylor sagt wieder dazu, Merkur ist so klein, dass die allgemein anerkannte Meinung die ist, dass der Planet schon vor Ewigkeiten zu einem festen Körper hätte erstarrt sein sollen. Hätte. Aber der Befund ist anders. Das spricht natürlich ganz klar dafür, dass Merkur jung ist und nicht alt. Wenn man das nochmal zusammenfasst, Merkur steht im Gegensatz zum Nebelmodell. Erstens, die Dichte sollte viel geringer sein, haben wir gesehen. Zweitens, die leichten Elemente sollten extrem selten sein, ist aber nicht so. Und Merkur sollte schon längst ganz erkaltet und erstarrt sein, aber sein Kern ist flüssig. Schauen wir uns als nächstes die Venus an. Die Venus sieht also in optischen, also in sichtbaren Aufnahmen aus wie hier, also praktisch so eine Welt, die mit Wolken irgendwie umhüllt ist, sehr geheimnisvoll, was sich darunter unter diesen Wolken verbirgt. Und hier ist die Venus, noch einmal, der zweitnächste Planet zur Sonne, hat eine vergleichbare Größe wie die Erde, sieht man ja, wenn man praktisch die Erde daneben sieht, ungefähr gleich groß. Und deswegen, weil die Venus auch relativ nahe an der Erde ist, sollte sie nach dem Nebelmodell der Erde sehr ähnlich sein. Weil sich beide Planeten eben ungefähr zur selben Zeit am selben Ort aus demselben Material gebildet haben. Aber beide Planeten haben eine extrem unterschiedliche Atmosphäre und sie haben extrem unterschiedliche geologische Strukturen. Die Magellan-Raumsonde von NASA hat im August 1990 eben Aufnahmen gemacht von der Venus, Radaraufnahmen unter anderem, wo man sozusagen durch die Wolken durchblicken konnte. Und da konnte man sehen, was da an der Oberfläche ist. Und man hat auch gemessen, wie die Atmosphäre der Venus aussieht. Und das ist hier so eine Darstellung, man fängt also hier oben irgendwo an mit der Atmosphäre und man hat festgestellt, ganz oben in der Atmosphäre der Venus, da sind giftige, schwefelsäurehaltige Wolken. Geht man dann etwas tiefer, dann findet man eine giftige Kohlendioxidatmosphäre, die einen Treibhauseffekt verursacht. Wir kennen das von unserer Erde, da wird es viel diskutiert, dieser Treibhauseffekt. Wenn ein Planet wirklich einen starken Treibhauseffekt hat, dann ist es die Venus. Also da ist der ganz extrem, weil der Kohlendioxidgehalt so hoch ist. Und wenn man jetzt auf die Oberfläche des Planeten geht, dann stellt man fest, dass dort ein extrem hoher Druck ist. Der Druck, den die Luft verursacht, der entspricht einer Meerestiefe von 910 Meter. Also praktisch der Druck, der bei uns ungefähr in 1 Kilometer Tiefe im Meer entsteht. Also enormer Druck, den die Luft verursacht. Und die Temperatur ist auch extrem, 460 Grad an der Oberfläche. Also das ist schon praktisch eine Hölle, könnte man schon fast sagen, die wir da vor uns haben. Und hier Aufnahmen, die sind schon älter. Computersimulation aus dem März 1991, aber das finde ich immer noch sehr gut, zeigt es einfach, also so ein Flug jetzt über diese Venus-Landschaft, und da sehen wir jetzt einmal, wie gespenstisch die eigentlich schon ausschaut. Das ist eine durch Vulkanlandschaften und Lavaflüsse geprägte Szene. Gut, also wie gesagt, die Aufnahmen sind schon ein paar Jahrzehnte alt, aber ich finde immer noch sehr repräsentativ. Es gibt keine besseren, also seitdem hat die NASA da nichts mehr unternommen bei der Venus. Es war offenbar so eindeutig die Ergebnisse, dass man da jetzt keine weiteren Versuche mehr gestartet hat. Man muss ja auch in Erinnerung behalten, die NASA sucht nach Leben, ja, im Weltraum. Und da hat man also hier relativ schnell gemerkt, da ist wohl keins zu finden. Deswegen hat man auch wohl keine Sonde mehr geschickt. Ja. Also noch einmal zusammengefasst, die Oberfläche der Venus ist von geologischen Strukturen vulkanischen Ursprungs geprägt. Und es gibt nur relativ wenige Kratereinschläge. Warum? Weil die Oberfläche durch die vielen Lavaflüsse einfach wieder geglättet worden ist. Und das deutet eben darauf hin, dass die Oberfläche der Venus relativ jung ist. Hier zum Beispiel sind 3 Einschlagkrater gezeigt, aber man sieht schon, die sind quasi hier wieder geglättet worden. Man hat tatsächlich auch aktive Vulkane beobachtet, also hier zum Beispiel ein 8 Kilometer hoher Vulkan namens Mount Mons. Da hat man im August 1990 Vulkanasche in der Gipfelregion und an der Nordflanke nachgewiesen. Und hier den 2,5 Kilometer hohen Vulkan Idun Mons, da sieht man also hier in der Mitte des Bildes rot, das ist eine Infrarotaufnahme, die zeigt also, dass hier wirklich noch junge Lavaströme direkt beobachtet worden sind durch diese erhöhte Infrarotstrahlung. Also der war direkt aktiv, dieser Vulkan. Das nächste Charakteristikum von der Venus ist, dass die sich rückwärts dreht. Also die meisten Planeten, ich habe ja schon gesagt, die drehen sich um die Sonne und während sie sich drehen, drehen sie sich auch um sich selbst. Und diese Drehrichtung um sich selbst ist in der Regel in der gleichen Richtung wie auch die Bewegung um die Sonne. Nur die Venus spielt uns da einen Streich, die dreht sich gerade andersrum. Entgegen dem Uhrzeigersinn. Wie kann jetzt das sein? kann ja eigentlich gar nicht sein, weil nach dem Nebelmodell, haben wir ja gesehen, hat sich ja alles in einer Richtung bewegt. Ja? Deswegen müssten die Planeten alle in der gleichen Richtung sich bewegen und auch in der gleichen Richtung rotieren. Wie kann es sein, dass die Venus hier einfach andersrum sich dreht? Deswegen der Lösungsvorschlag, tja, also ich habe ja schon gesagt, nach dem Nebelmodell passt es nicht zusammen. Also sagt man, nee, das muss folgendermaßen gewesen sein und das ist jetzt wirklich die beste Erklärung, die die Astrophysiker haben. Eine bessere gibt es nicht, es sei denn, sie würden das Nebelmodell aufgeben, aber das gibt man nicht auf. Man sagt, die Venus wurde wie in einem gigantischen Billardspiel von einem Kleinstplaneten getroffen und dann hat sich ihre Drehrichtung geändert. Also wir haben wieder, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann ruft man also sozusagen wieder die Asteroiden oder die Kleinstplaneten zu Hilfe, die sollen dann helfen. Ja. Also man braucht wieder eine Kollision, man braucht wieder den Zufall. Ein weiteres Problem ist aber jetzt, wenn man sich das mal anschaut, diese ganze Sache, ist das wirklich realistisch mit der Kollision? Dann stellt man fest, dass die Drehachse der Venus mit nur 2 Grad Abweichung fast perfekt senkrecht auf der Bahnebene der Planeten steht. Das ist fast senkrecht, das ist sehr, sehr genau. Und die Umlaufbahn der Venus ist außerdem die kreisförmigste aller Planeten im Sonnensystem. Jetzt die Frage, wie kann das sein, dass bei einer Kollision sich diese Dinge nicht verändert haben? Und es ist einfach, das kann man auch rechnen, es ist praktisch undenkbar, dass sich bei einer so gewaltigen Kollision, bei der sich sogar die Drehrichtung umkehrte, weder die Neigung der Drehachse noch die Umlaufbahn veränderte. Natürlich kann ich auch jetzt hier wieder den Zufall ins Spiel bringen, aber Sie sehen schon, die Unwahrscheinlichkeiten multiplizieren sich ja miteinander, von Planet zu Planet. Also auch hier wieder nur extrem unwahrscheinlich, wenn man das Modell aufrechterhalten will. Ich fasse nochmal zusammen, nach dem Nebelmodell sollte Venus eigentlich der Erde ähnlich sein, aber sie hat eine ganz andere Atmosphäre und Oberfläche. Sie sollte alt sein, aber ihre Oberfläche ist jung und von aktivem Vulkanismus geprägt. Und sie dreht sich falsch herum. Widerspricht alles dem Nebelmodell. Nächster Punkt, unsere Erde, die kennen wir ja ganz gut. Unsere Erde ist ganz anders als die anderen Planeten. Hier die Erde, der drittnächste Planet von der Sonne, hat eine vergleichbare Größe wie die Venus. Also Erde und Venus Schwesterplaneten, ich habe es ja schon gesagt, vergleichbare Größe, vergleichbare Entfernung zur Sonne, aber wir haben extrem unterschiedliche Lebensbedingungen. Ja, auf der Venus ist kein Leben möglich, so wie wir uns das vorstellen können. Auf der Erde hingegen wissen wir, die Erde ja explodiert geradezu von Leben. Also die Erde hat ideale Lebensbedingungen. Und das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Zum einen einmal astrophysikalisch gesehen mit der idealen Rotationsperiode von 24 Stunden. Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um sich selbst. Das garantiert, dass wir gemäßigte Temperaturen auf der Erde haben und wenig Stürme. Es ist nämlich so, wenn sich die Erde schneller drehen würde, dann hätte man sozusagen in der Atmosphäre zu viel Bewegung und man hätte Stürme, die dann zu stark wären. Würde sie sich langsamer drehen, dann würde das bedeuten, dass eine Seite immer zu heiß wäre, die andere zu kalt, es gäbe zu wenig Vermischung und man hätte zu große Temperaturunterschiede. Der nächste Punkt ist, unsere Erde hat eine kreisförmige Umlaufbahn, die ist wichtig für ein stabiles Klima. Also wenn sie elliptischer wäre, dann wäre das Klima wesentlich instabiler. Und was noch ganz wichtig ist, unsere Erdachse ist um 23,5 Grad geneigt. Das ist gerade so mittelmäßig viel. Und das garantiert uns gemäßigte Jahreszeiten. Das ist hier nochmal gezeigt, also die Erde ist leicht geneigt, wie so ein Kreisel, der sich um sich selber dreht, aber etwas schief. Und das verursacht die Jahreszeiten. Wenn es zu stark geneigt wäre oder gar nicht geneigt, dann hätten wir gar keine Jahreszeiten. Und zu stark geneigt, hätten wir viel zu starke Unterschiede zwischen den Jahreszeiten. Also ideal ausbalanciert. Unsere Erdatmosphäre hat eine atembare Zusammensetzung, also 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Restgase, ist nicht zu dünn, wie zum Beispiel auf dem Merkur, wo wir gesehen haben, die hat praktisch gar keine Atmosphäre, oder nicht zu dicht wie auf der Venus, wo dieser Treibhauseffekt ist und diese suppenartige Atmosphäre ist, die also einen enormen Druck macht. Und die Atmosphäre ist, obwohl sie nicht so dicht ist, ideal, um uns vor Strahlung aus dem Weltraum zu schützen. Weiterhin hat unsere Erde ein schützendes Magnetfeld bekommen. Ja? Also man sieht es hier, die Sonne ist hier etwas übertrieben dargestellt, sehr aktiv. In Wahrheit sind die Abstände wesentlich größer zur Erde. Aber die Sonne hat diesen Sonnenwind und unser Erdmagnetfeld schützt uns, diese blauen Magnetfeldlinien, schützt uns vor diesem Sonnenwind. Das hier nochmal veranschaulicht. Also man sieht hier den Sonnenwind, der von der Sonne weggeht, aufgrund der hohen Temperatur der Sonne. Und wenn der jetzt auf die Erdmagnetfeldlinien trifft, dann wird er in der Regel abgelenkt. Manchmal kann es sein, dass etwas von diesem Sonnenwind eben in diese Magnetfeldlinien hineingelenkt wird. Das werden wir jetzt gleich sehen und dann entstehen Nordlichter. Verbiegen sich die Magnetfeldlinien etwas, das sehen wir jetzt hier. Und dann entsteht dieses Phänomen Nordlicht. Aber das ist vollkommen ungefährlich, aber es ist halt ein wunderschönes Schauspiel. Genau, und dann sieht es eben am Nachthimmel vielleicht so aus, wie hier in diesem Bild. Ganz schöne Aufnahmen, ja. Unsere Erde ist ein ganz besonderer Planet. Das ist klar, wir haben sehr viel Wasser auf diesem Planeten, ein wasserreicher Planet. 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Und wir haben genügend Wasser, um die gesamte Erdoberfläche zu fluten. Was meine ich damit? Stellen Sie sich eine Erde vor. Unsere Erde hat ja Berge und Täler. Und in den Meeren haben wir tiefe Senken. Jetzt stellen Sie sich vor, wir heben alles an auf ein Niveau. Wir ebnen die Erde sozusagen ein und versuchen alles Material, was wir haben, auf eine Fläche zu bringen. Machen die Erde ganz platt. Und dann das verbleibende Wasser verteilen wir jetzt auf dieser ganz platten Erde. Wie viel Wasser haben wir da? Wir haben so viel Wasser, dass wir die ganze Erde 2,7 Kilometer hoch mit Wasser bedecken könnten. Das ist enorm viel, ja. Und jetzt das Problem astrophysikalisch. Nach dem Nebelmodell sollte die Erde praktisch gar kein Wasser haben. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Das würde man Ihnen wahrscheinlich nicht sagen. Das Nebelmodell sagt nämlich Folgendes. Die flüchtigen, also die leichten Gase durch den Sonnenwind, den Sie gesehen haben, dieser Wind, der treibt diese leichten Gase alle weg. Der treibt sie fort von der Erde. Und das heißt, sonnennahe Planeten wie die Erde, die sollten eigentlich nur aus den schwereren Elementen bestehen, aber nicht aus den leichten Elementen wie Wasserstoff und Sauerstoff. Die müssten extrem selten sein nach dem Nebelmodell. Also das ist ein Riesenproblem, das das Modell nicht erklären kann. Also im Widerspruch zum Modell die Tatsache, dass wir so viel Wasser haben. Also nochmal, nach dem Nebelmodell sollte die Erde so gut wie kein Wasser haben, aber die Erde hat genügend Wasser, um die gesamte Oberfläche zu fluten. Und wir haben ideale Lebensbedingungen, obwohl der Schwesterplanet Venus extrem lebensfeindlich ist. Gut, dann möchte ich also jetzt nach der Pause weitermachen. Wir sind bei der Erde stehen geblieben. Und wir wollen uns jetzt also als nächstes noch einmal den Mond anschauen, weil der Mond ist ja wirklich ein Riesenmond. Auch andere Planeten haben Monde, aber unser Mond ist praktisch der größte Mond im ganzen Sonnensystem im Vergleich zur Größe unserer Erde. Das ist ein ganz außergewöhnliches Objekt. Das erinnern Sie sich vielleicht noch, Apollo 11 am 16. Juli 1969 wurde die gestartet.
3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Genau, es war am 16. Juli 1969. Ich weiß noch ganz gut, als Kind habe ich das beobachtet im Fernsehen, da war das noch in Schwarz-Weiß. Und hier sitzt also diese Mondlandefähre Eagle, die dort landet. Das sind die Astronauten, links und rechts, Armstrong und Aldrin und Collins in der Mitte. Der Collins ist in der Mondlandefähre nicht mitgeflogen, sondern der ist praktisch weiterhin in der Umlaufbahn gekreist. Hat dann später dann wieder die beiden anderen, die den Mond besucht haben, wieder mit aufgenommen zur Rückkehr zur Erde. Der Mond, wenn man sich den mal anschaut, also Staub vor allen Dingen, der Mond hat eine sehr geringe Schwerkraft, vielleicht haben Sie schon mal so Aufnahmen gesehen, wenn die Astronauten sich da bewegen, die hüpfen sehr hoch. Das liegt einfach daran, dass die Schwerkraft zu gering ist. Da kann man also Riesensprünge machen. Und man hat also den Mond untersucht. ist zum Beispiel mit so einer, so einem Gerät, mit dem man Bodenproben nehmen kann. Es gibt auch größere Felsbrocken auf dem Mond. Der Mond, was hat der jetzt für eine Wirkung für uns? Außer, dass es ein großer Himmelskörper ist und der uns also auch nachts gewisses Licht ermöglicht, dass wir also nachts auch was sehen können, sofern der Mond also zu sehen ist. Er hat eine ganz wesentliche Wirkung. Der Mond stabilisiert unsere Erdachse. Also die Erdachse, das habe ich ja gesagt, ist geneigt um 23,5 Grad. Und dieser Kreisel ist also leicht geneigt und dreht sich also leicht geneigt. Und es kann es aber sein, hat man also Berechnungen gemacht, dass diese Neigung ins Taumeln gerät oder die kann sogar ganz große Schwankungen machen. In großen Zeiträumen selbstverständlich. Ein gewaltiges Problem, wenn man in evolutionistischen Zeiträumen denkt. Und der Mond führt einfach dazu, zeigen die Berechnungen, dass die Neigung stabilisiert wird. Dadurch, dass der Mond hier mehr oder weniger durch seine Schwerkraft die Erde hier zieht, wird die Neigung recht stabil. Und das führt wiederum zu einem stabileren Klima auf der Erde. Außerdem verursacht der Mond durch seine Gezeitenkräfte eben die Gezeiten. Weil das kennen Sie alle vom Meer, die Gezeiten, also wenn es Ebbe und Flut gibt. Und durch diese Gezeiten bleiben die Ozeane in Bewegung. Also das Wasser wird ständig sozusagen in Bewegung versetzt und das wirkt sich unter anderem, hat man untersucht, auch positiv auf das Wachstum der sauerstoffproduzierenden Meeresalgen aus. Also hier ist das nochmal veranschaulicht. Da ist also hier die Erde, ganz schematisch natürlich nur. Da sieht man also diesen Wasserberg auf der mondzugewandten und abgewandten Seite. Das hat damit zu tun, dass eigentlich die Erde gar nicht stillsteht, sondern beide Erde und Mond um den gemeinsamen Schwerpunkt kreisen und hier auch Zentrifugalkräfte auftreten, weswegen auf beiden Seiten diese Wasserberge entstehen. Und jedes Mal, wenn so ein Berg da ist, dann hat man eben Flut und wenn der Berg weg ist, dann hat man Ebbe. Okay, woher kommt jetzt der Mond? Was sagen die Vertreter des Nebelmodells, die Vertreter der Evolutionstheorie? Sie stellen vier Modelle auf. Das erste Modell, sie sagen, aus dem Nebelmodell können wir das erklären. Sie sagen, praktisch schon auch irgendwie aus dem Nebelmodell entstanden, aber später wurde dann der Mond abgeschleudert. Kommen wir gleich drauf. Oder ein Einfangmodell oder ein Kollisionsmodell. Ich stelle mir alle Modelle vor, ganz kurz. Im Nebelmodell wäre also sozusagen der Mond zusammen wieder mit der Erde entstanden, aus diesem ursprünglichen Gas- und Staubnebel. Und dann sollten aber Erde und Mond aus demselben Material entstanden sein. Es ist ja praktisch derselbe Ort gewesen, aus dem sie entstanden sind. Aber man hat mittlerweile herausgefunden, dass die chemische Zusammensetzung zu verschieden ist, sodass dieses Modell ausscheidet. Das weitere Problem ist, dass der Mond eine sogenannte Rezession hat. Also Sie müssen sich vorstellen, diese Gezeitenkräfte, also sozusagen der Mond zieht das Wasser an und die Erde dreht sich und während sich die Erde sozusagen dreht und der Mond sich da auch noch bewegt, führt es zu einer Reibung. Zu einer Reibung, die Erde wird in ihrer Drehung abgebremst und zwar ziemlich stark. Führt dazu, dass die Erde langsam, sich immer langsamer dreht, sie verliert an Drehenergie, kann man sagen. Und weil aber der Gesamtdrehimpuls erhalten bleiben muss, muss sozusagen der Mond weiter nach außen gelangen. Und man kann das feststellen, man kann es sogar messen, dass der Mond sich jedes Jahr 4 Zentimeter von der Erde entfernt. Und wenn man jetzt zurückrechnet, dann hätte der Mond die Erde vor 1,4 Milliarden Jahren berühren müssen. Das widerspricht aber ganz klar dem Nebelmodell, weil nach diesem Nebelmodell ja der Mond zusammen mit der Sonne und den anderen Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren aus einer Wolke von Gas und Staub entstanden ist. Also hier nochmal dargestellt, hier ist also der Mond heute in einer bestimmten Entfernung, schematisch. Und wenn man jetzt zurückrechnet, dann hätte der Mond vor 1,4 Milliarden Jahren die Erde berühren sollen. Also er dürfte nicht älter als 1,4 Milliarden Jahre sein. Nach dem Nebelmodell müsste er aber 4,5 Milliarden Jahre alt sein. Also ein klarer Widerspruch und damit scheidet das Nebelmodell aus. Das nächste Modell, das aufgestellt wurde, ist das sogenannte Schleudermodell. Man hat also hier die Erde und man sagt, ja, die Erde hätte sich am Anfang so schnell gedreht, als sie noch aus sich diesem ursprünglichen Gas und Staub gebildet hätte, dass sie den Mond abgeschleudert hätte. Der wäre dann sozusagen weggeflogen, wie so ein Tropfen, der da so wegfliegt hier. Und das Problem nur mit dem Modell ist jetzt, dass sich heute die Erde nicht mehr so schnell dreht. Damit der Mond wegfliegt, hätte sich die Erde am Anfang sehr, sehr schnell drehen müssen. Und zwar hätte sie sich in 2,6 Stunden einmal um ihre Achse drehen müssen. Heute dreht sie sich aber nur relativ gemächlich in 24 Stunden einmal um die Achse. Das heißt, sie musste abgebremst werden. Bei dieser Abbremsung entsteht aber enorme Energieverluste. Irgendwo muss die Energie hin. Und diese Energie, die hätte dann auf der Erde frei werden müssen. Das heißt, die Temperatur auf unserer Erde hätte um 1000 Grad höher sein müssen. Und unter diesen Bedingungen hätte sich natürlich kein Leben entwickeln können. Deswegen scheidet also auch das Schleudermodell aus. Das nächste Modell ist das sogenannte Einfangmodell. Man sagt, naja, der Mond, der ist irgendwo außerhalb entstanden, wie weiß man gar nicht einmal, aber man sagt, der wurde dann eingefangen irgendwann von der Erde. Das Problem dabei ist nur, man hat hier zwei Körper, man hat den Mond und man hat die Erde. Und man kann das berechnen, ob sowas überhaupt möglich ist. Und man stellt fest, das geht nie. Man braucht immer einen dritten Körper, der sozusagen für die Bewegungskinematik notwendig ist. Das heißt, die Bewegungsenergie des eingefangenen Monds hätte von einem dritten Körper, aber von welchem, gibt es ja keinen, abtransportiert werden müssen. Funktioniert also auch nicht. Deswegen sind wir wieder beim Kollisionsmodell. Ja? Man sagt jetzt, man hat hier sozusagen die Kollision mit einem Kleinstplaneten und das erfordert aber eine ganz genaue Abstimmung der Kollisionsparameter. Also man hat hier wieder sozusagen die Lösung, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Man zieht wieder aus dem Hut die Kollision mit einem Kleinstplaneten. Der Eric Howery, ein amerikanischer Geochemiker, der sagt dazu Folgendes. Man kann sich schwer ein Szenario vorstellen, in dem ein gewaltiger Einschlag den Mond vollständig zum Schmelzen bringt und gleichzeitig sein Wassergehalt erhalten bleibt. Das ist ein wirklich überaus ernstes Problem. Man hat nämlich festgestellt, der Mond hat relativ viel Wasser. Aber bei so einer gewaltigen Kollision entsteht wieder enorme Hitze und Energie und das Wasser hätte verdampfen müssen. Der Mond dürfte kein Wasser mehr haben. Und deswegen ist er ein Kritiker davon und er ist nicht der Einzige. Das heißt also, man hat eigentlich überhaupt gar kein Modell. Ich fasse nochmal zusammen. Kein naturalistisches Modell kann den Ursprung des Monds erklären. Und wir haben auch gesehen, dass der Mond stabilisiert und begünstigt die Lebensbedingungen auf der Erde. Jetzt kommen wir zum nächsten Planeten, einem, der am besten mittlerweile untersucht worden ist. Es ist Mars. Der rote Planet heißt es nicht umsonst, also er scheint tatsächlich hier rötlich. Wenn Sie ein Teleskop haben, dann können Sie das auch vielleicht sehen. Man sieht die Struktur nicht so schön wie hier, aber man kann erkennen, dass er rötlich ist. Der Mars ist der viertnächste Planet zur Sonne und er ist etwas größer als Merkur, aber er ist noch kleiner als die Erde. Und einer der ersten, der den Mars beobachtet hat, war der italienische Astronom Schiaparelli, der hat die sogenannten Marskanäle entdeckt. Das ist also hier abgebildet. Und man hat damals gedacht, ah ja, diese Kanäle, das könnten vielleicht Wasserkanäle sein. Da gibt es vielleicht Wasser auf dem Mars. Der hat also gelebt 1835 bis 1910. Und etwas später hat der H.G. Wells, ein englischer Schriftsteller, der 1866 bis 1946 gelebt hat, ein berühmtes Buch geschrieben, das auch später dann verfilmt und vertont worden ist, der Angriff der Marsianer, der dann sozusagen in den Leuten die Idee irgendwie geweckt hat, naja, vielleicht gibt es sogar Leben auf dem Mars. Ja. Und von diesen Ideen beflügelt haben nicht nur die Science-Fiction-Autoren, sondern auch gerade die Vertreter der Evolutionstheorie angefangen, den Mars ins Visier zu nehmen und zu schauen, ob da nicht wirklich Leben sein könnte, ob da Wasser vielleicht zu finden ist, ob da Leben ist. Und die NASA hat da enorme Anstrengungen unternommen, um diesen Planeten zu untersuchen. Jetzt ist es aber so, dieser Planet ist gar nicht so lebensfreundlich, wie man vielleicht denken könnte, mit diesen Kanälen, ob das wirklich Wasser ist. Also eins weiß man jedenfalls ganz sicher, man hat hier beispielsweise eine Aufnahme vom 26. Juni 2001 vom Mars und nur 2,5 Monate später hat man hier die gleiche Aufnahme vom Mars und man sieht jetzt plötzlich, kann man fast nichts mehr erkennen, ist alles rot. Ein globaler Staubsturm ist da gerade im Gange. Praktisch der Mars, eine Wüste, die aus Staub besteht und immer wieder von Winden durchzogen. Und das ist in dem folgenden Video, der dauert etwas länger und ich möchte ja einiges dazu sagen. Der zeigt jetzt den Mars Exploration Rover, das ist also ein 2003 gestartetes Unternehmen von der NASA, um den Mars zu untersuchen. Mittlerweile haben wir schon wieder einen neuen auf dem Mars, den Curiosity Rover. Aber es ist hier einfach nochmal gezeigt, von Anfang an, wie diese Rakete startet, bis sie den Mars erreicht. Und Sie werden jetzt feststellen, was für enorme Anstrengungen die NASA da unternommen hat, was sich da die Menschen alles ausgedacht haben, wie viele Wissenschaftler daran gearbeitet haben, damit diese winzige Sonde den Planeten Mars erreicht. Sie sehen da eine riesige Rakete da vor sich. herausgefunden. Das ist eine Computeranimation, das ist ganz erstaunlich, finde ich, wie gut man das heutzutage schon machen kann.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine ignition, and liftoff of the Delta II rocket with the Mars Exploration Rover.
Also es ist eine gewaltige Rakete, die da fliegt, aber Sie werden dann sehen, was für ein winziges Teil da oben dann eigentlich letztlich ans Ziel kommt. Also ein riesiger Aufwand. Also hier werden nacheinander die verbrauchten Triebwerke werden abgestoßen, damit die Masse leichter wird, damit die Rakete weiter fliegen kann, damit sie die Erdumlaufbahn verlassen kann. Jetzt sehen Sie schon, es bleibt also nur noch so ein kleines Teil übrig. Jetzt wird er gleich da wieder die nächste Stufe zünden, bis die ausgebrannt ist. So, und jetzt hat sich das momentan einmal beruhigt. Und was jetzt fängt es ab, dieses Ding also an sich zu drehen, wie so ein Kreisel. Und dadurch, dass es sich dreht, das wissen Sie vielleicht, wenn Sie einen Kreisel haben, der stabilisiert sich in einer bestimmten Raumrichtung dadurch. Und dadurch ist die praktisch in der Richtung die Sonde genau ausgerichtet. Jetzt schaltet man allerdings wieder diese Drehung ab, mehr oder weniger, indem man hier diese Teile nach außen stößt. Bringt man den Drehimpuls vor, trägt man ihn fort. Und jetzt fliegt dieses kleine Teil Richtung Mars. Und das ist jetzt, wie wir gleich sehen werden, 7 Monate unterwegs. Fliegt relativ langsam. Es gibt Raketen, die also oder Sonden, die können das in 3 Monaten machen. Und der nähert sich also jetzt dem Mars und muss jetzt in die Atmosphäre des Mars eintreten. Der Mars hat eine dünne Atmosphäre. Und damit das Ding nicht verglüht, haben die das also ganz speziell hier vor mit speziellen Kacheln da versehen, damit die Hitze aushält. Und dann öffnet sich gleich ein Fallschirm hier. Sie können sich vorstellen, was sowas kostet, also dass man so eine Sonde auf diese gewaltigen Entfernungen ganz genau sozusagen ins Zielgebiet schickt. Und genau, jetzt geht sozusagen hier schon der innerste Teil schon auf. Jetzt werden wir gleich sehen, in dem Teil drin ist eigentlich der wichtigste Teil von der Sonde. Die ganzen Instrumente, mit denen man sozusagen den Mars dann untersuchen möchte. Es geht relativ schnell, weil die Atmosphäre sehr dünn ist, deswegen saust er trotz Fallschirm schnell nach unten. Und jetzt geht hier so Ballons auf, damit sozusagen die Landung relativ weich ist. Und jetzt ist alles automatisch, also ist praktisch nicht gesteuert von der NASA, weil die Funksignale ja 20 Minuten brauchen würden, um da irgendwas zu machen. Also das ist alles Roboter gesteuert und jetzt hüpft er sozusagen ziemlich hoch, weil auch die Schwerkraft auf dem Mars relativ gering ist und braucht ziemlich lang, bis der sozusagen zur Ruhe kommt. So, jetzt kommt er langsam endlich zur Ruhe. Jetzt wird mir nicht gezeigt, aber wie sie eben diese Ballons dann eben zusammenfalten. Und jetzt klappt sich langsam das Innere schon auf. Genau, und jetzt wenn Sie da hinschauen, da sehen Sie in der Mitte, sehen Sie schon das Fahrzeug. Es klappt jetzt auf, da gehen also die Sonnenkollektoren auf, weil es muss ja irgendwo Energie herbeziehen und die Sonnenenergie bezieht es eben von den Solarzellen. Also es ist schon eine faszinierende Sache. Ich meine, als Kind hat mich das fasziniert, fasziniert mich immer noch. Aber es ist natürlich, wenn man weiß, warum die das machen, ist es schon ein bisschen verrückt, die ganze Sache, weil man eigentlich Leben sucht, wo gar kein Leben sein kann. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Also jetzt hat quasi diese Kamera ausgefahren und jetzt macht er hier sozusagen schon so Rundumaufnahmen, Panoramaaufnahmen. Und jetzt wird es Nacht, geht sozusagen schlafen. Aber man sieht schon, da ist kein Leben, das ist einfach ein toter Planet, Wüstenplanet im Wesentlichen. Das ist am nächsten Morgen, fährt dann eben das Gefährt dann gleich los, werden wir sehen. Fährt die Räder aus. Es geht alles relativ langsam natürlich. Jetzt macht er da offenbar noch mehr Aufnahmen. Also diese Aufnahmen wurden dann alle per Funk natürlich an die Erde geschickt, dort dann ausgewertet Das sieht man halt hier, wie so typisch diese Landschaft aussieht. Also trocken, Wind geht dort, allerdings ist die Atmosphäre sehr dünn, also die ist nicht atembar, da könnten wir nicht leben, also wir könnten da nicht atmen. Das ist ja auch CO2-haltig, also giftig. Jetzt geht nochmal die Sonne unter. Wir werden am nächsten Tag werden wir sehen, wie die Sonde dann auch nochmal Proben nimmt. Also es fährt jetzt dann gleich los und fährt dann sozusagen zu bestimmten Gesteinen hin und wird dann eine Probe nehmen. Die Wissenschaftler wollen ja wissen, ob da nicht irgendwo Eis ist, ob nicht irgendwo vielleicht sogar Leben ist, mikroskopisch. Das kann also die Sonde untersuchen. Es fährt also jetzt hier durch diese Wüste durch. Ich glaube, die Aufnahmen sind eigentlich ganz eindrücklich, dass man wirklich sieht, bereits in diesen Aufnahmen, dass da wirklich nichts ist. Also das ist einfach ein Wüstenplanet. Genau, und da steuert es jetzt also hier einen größeren Gesteinsbrocken an. Den visiert es jetzt an und dann wird es dann eine Probe nehmen. Also wie gesagt, die Sonde musste so weit fliegen, dass man da mal von diesem Gesteinsbrocken eine Probe nehmen kann. Wird das jetzt dann gleich bearbeitet. Ja, und jetzt werden Aufnahmen gemacht. Also erstmal auch eine elektrische Messung wird gemacht hier mit diesem Sensor und gleichzeitig werden Aufnahmen gemacht. Das sieht man jetzt hier mikroskopische Aufnahmen, die dann an die Erde übermittelt werden. Und da versuchen dann die Wissenschaftler eben dann daraus irgendwas abzuleiten. Gut, ich denke, das geht jetzt am Ende von dem Video zu. Die Sonne ist da in dieser Entfernung noch relativ hell, weil der Mars eben noch zu den inneren Planeten gehört und nicht so weit entfernt ist von der Sonne, wie wir morgen sehen werden, morgen Abend werden wir zu den Planeten kommen, die viel weiter entfernt sind und wo die Sonne dann wirklich nur noch ein Punkt ist. Ja. Gut, also nochmal zusammengefasst, also die NASA hat also zwei Delta 2 Raketen am 10. Juni und am 7. Juli 2003 gestartet und diese Raketen hatten eben zwei Mars-Erkundungsfahrzeuge mit Namen Mars-Rover an Bord und 7 Monate später sind die beiden Fahrzeuge auf dem Mars gelandet und Ziel der Mission war, Spuren zu finden, die flüssiges Wasser in der Vergangenheit auf dem Mars hinterlassen haben sollte. Und das bisherige Ergebnis dieser und auch weiterer Missionen, auch der aktuellen Mission, da ist wieder eine Sonde oben, man hat kein flüssiges Wasser gefunden und es kann auch kein flüssiges Wasser im Prinzip existieren, weil die Mars-Atmosphäre zu dünn ist, Temperatur zu niedrig, sodass das flüssige Wasser schnell verdampft, sublimiert oder gefriert. Also wenn, dann dürfte das nicht lange flüssig sein, wenn überhaupt. Man hat aber Hinweise gefunden auf eine mögliche katastrophische Vergangenheit auf dem Mars, in der Wasser vielleicht eine Rolle gespielt hat. Also nochmal hier ein Bild, der Mars ist also wirklich ein Wüstenplanet. Er hat auch unter anderem ganz hohe Vulkane. Hier ist beispielsweise der Olympus Mons. Das ist mit 27 Kilometer Höhe der höchste Vulkan im ganzen Sonnensystem. Aber der ist inaktiv. Und man hat hier, ja, man könnte das vielleicht wie so einen Kanal bezeichnen. Ja, so ein Marskanal. Ist vielleicht irgendwas geflossen. Oder hier ist das vielleicht ein Delta. Das diskutieren die Wissenschaftler. Und die gehen sogar so weit in ihren Diskussionen, dass sie diskutieren, ob auf dem Mars nicht eine Art Sintflut gewesen ist. Hier ist vom 22. Februar 2002, NASA News and Events heißt es, Wissenschaftler haben schon seit längerem Kenntnis von offensichtlichen Ablaufkanälen auf dem Mars, die auf historische Überflutungen hinweisen. Neue Fotografien zeigen tränenförmige Becken, geologische Hinweise auf Flutkatastrophen vor nur 10 Millionen Jahren. Ist ja alles schön und gut, sage ich. Der Punkt ist nur das, also so stellt man sich das vielleicht vor, ein Ozean auf dem Mars. Das Ganze ist nur sehr eigenartig, weil die gleichen Wissenschaftler, die jetzt Flutkatastrophen auf dem Wüstenplaneten Mars diskutieren, gleichzeitig die Möglichkeit einer globalen Flutkatastrophe auf unserer wasserreichen Erde, wie in der Bibel beschrieben ist, ausschließen. Ich möchte es hier nochmal veranschaulichen, das ist auch Thema von anderen Vorträgen von mir, man hat jetzt beispielsweise den Grand Canyon und hier ähnliche Strukturen auf dem Mars. Man sagt, links, das wäre keine Sintflut gewesen, rechts schon. Ja, oder ich möchte hier nochmal sagen, hier beispielsweise die Erde, 3/4 der Erdoberfläche haben wir gesehen, ist mit Wasser bedeckt. Auf dem Mars haben wir aber kein flüssiges Wasser und trotzdem redet man über eine Sintflut auf dem Mars, aber nicht auf der Erde. Und der Grund ist ganz offensichtlich, man möchte nicht, dass das wahr ist, was in der Bibel steht, weil das passt nicht ins evolutionistische Weltbild, schon gar nicht eine Katastrophe dieses Ausmaßes, weil nämlich dann die ganzen evolutionistischen Zeiträume kaputt wären. Weil eine Katastrophe würde einen Schnitt machen in der ganzen Chronologie. Und man könnte dann praktisch gar keine vernünftige Jahrmillionen-, Jahrmilliarden-Theorie mehr aufstellen. Aber auf dem Mars würde selbstverständlich diskutiert. Wir sehen also schon, das Ganze hat mit weltanschaulichen Annahmen zu tun. Und man sucht auf dem Mars Wasser, weil man eben an diese Theorie glaubt. Ja? Also man glaubt daran, dass das Universum ohne Gott entstanden ist, durch einen Nebel, also einen Urknall ursprünglich und so weiter. Und die Frage jetzt, wo Wasser ist, da ist Leben, wird ja oft so vielleicht in den Medien, wenn Sie das hören, diskutiert. Warum ist Wasser so wichtig? Für die Vertreter der Evolutionstheorie entstand ja das Leben aus dem Wasser. Das heißt, die erste Zelle entstand in einem Urmeer und hat sich dann über Jahrmilliarden weiter bis zum Menschen entwickelt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zelle zufällig entstanden ist, ist mehr als astronomisch klein. Ich habe hier zum Beispiel den William Stokes zitiert. Professor Stokes ist amerikanischer Geologe, der sagt Folgendes. Und zwar hat festgestellt, dass die Chancen, dass Aminosäuren durch Zufall Proteine bilden, so gering sind, dass Proteine, also Eiweiße, während Billionen Jahren auf Billionen von Planeten nicht vorgekommen wären, selbst wenn sie alle mit einer konzentrierten wässrigen Lösung der notwendigen Aminosäuren bedeckt wären. Also er spricht hier von einer extremen Unwahrscheinlichkeit. Oder hier der Professor Hoyle, englischer Astronom, der sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus unbelebter Materie Leben entwickelt hat, beträgt 1 zu einer Zahl mit 40.000 Nullen. Sie ist vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Tornado, der durch einen Schrotthaufen fegt, aus den dort befindlichen Teilen eine Boeing 747 zusammenbauen würde. Also, dass sowas nicht funktioniert, braucht man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Warum redet man da eigentlich noch drüber, wenn die Wahrscheinlichkeit so gering ist? Es hat ja einfach mit weltanschaulichen Annahmen zu tun. Insbesondere, wenn man sich jetzt so eine Zelle anschaut. Viele von Ihnen sind vielleicht schon mal mit dem Flugzeug geflogen. So eine Boeing 747 ist ein sehr kompliziertes technisches Gerät. Die besteht so ungefähr aus 4,5 Millionen Bauteilen. Die müssen alle gut zusammen funktionieren, sonst funktioniert das Flugzeug nicht. Ja. Und insbesondere die kritischen Teile, braucht man nicht drüber reden. Sie haben sicherlich vielleicht auch schon mal warten müssen, wenn das Flugzeug irgendeinen Check nicht bestanden hat. Ist schon sehr kompliziert. Aber so eine Zelle, eine menschliche Zelle, wenn Sie die nehmen, die besteht im Vergleich dazu aus Milliarden Bauteile. Also ungefähr 1000-mal mehr Bauteilen. Das heißt, die Komplexität einer Zelle, die ist ja nicht nur linear mehr, sondern die Physiker reden von einem exponentiellen Wachstum von der Komplexität. Also das ist astronomischer Faktor, der da in der Komplexität dazwischen liegt. Und die moderne Genetik, das ist ein Thema von anderen Vorträgen von mir, die zeigt uns, dass da molekulare Maschinen in den Zellen drin sind. Und wissen Sie, wenn da Maschinen sind, die in unseren Zellen arbeiten, dann würden die meisten Vertreter der Evolutionstheorie, die also sozusagen zwar immer noch festhalten an ihrem Modell, würden, wenn sie unter vier Augen fragen, ihnen gestehen müssen, dass so Maschinen nicht durch Zufall entstehen können. Aber diese Maschinen sind Bestandteile von unseren Zellen und die Zellen sind so komplex, dass der Zufall hier einfach völlig unwissenschaftlich ist, den auf den Plan zu rufen. Hier sind die Nobelpreisträger Watson und Crick. Watson im Hintergrund, Crick im Vordergrund, die haben den genetischen Code, also die Doppelhelix, die DNS-Doppelhelix, gefunden und haben festgestellt, wie unser Erbgut kodiert ist. Das ist ein ganz komplizierter Code, wie ein riesiges Buch oder wie ein Computerprogramm, haben die herausgefunden. Und Crick im Vordergrund wurde nicht gläubig, der ist Evolutionist und Atheist geblieben, hat aber, weil er wusste, das, was wir da vor uns haben, das kann nicht zufällig entstehen. Da braucht es eine Intelligenz dazu. Der hat Folgendes gesagt, und zwar im Jahr 1979, die Außerirdischen waren es. Also er sagt jetzt im Prinzip, wir brauchen eine Intelligenz, die diese Informationen ins Erbgut reinbringt. Aber weil er eben ja nicht an einen Schöpfer glauben wollte, sagt er jetzt, nein, das waren jetzt Außerirdische, die von einem anderen Planeten kamen, die haben uns erschaffen. Jetzt ist natürlich diese Sache nicht ganz logisch durchdacht, sage ich mal, weil woher kamen denn die Außerirdischen? Wieder von anderen Außerirdischen, die wieder von anderen kamen. Die Kette muss ja irgendwo angefangen haben und er landet im Endeffekt wieder entweder beim Schöpfer oder bei der Evolution. Aber wir haben ja bereits gesagt, Evolution funktioniert nicht. Also irgendwo ist das jetzt nicht ganz logisch, sage ich mal, aber die Leute, die glauben das einfach, weil sie das glauben wollen. Ja? Und das macht den Unterschied aus. Deswegen kommen da solche teilweise schon fast widersprüchliche Aussagen heraus. Und heute aber, wie sieht es denn jetzt aus im Universum? Sind da wirklich viele Lebensformen? Sie sehen, im Fernsehen kommen immer diese Sendungen, wo dann die Außerirdischen gezeigt werden, Raumschiff Enterprise und diese Dinge. Im April 2000 haben sich 600 Astronomen, Biologen, Chemiker und Geologen und andere Forscher auf der ersten Konferenz zur Astrobiologie im Ames-Forschungszentrum der NASA in Kalifornien getroffen. Und zwar, um die Beweislage dafür zu untersuchen, ob wir im biologischen Sinn im Universum alleine sind. Sind wir alleine oder gibt es da noch Leben? Und die vorherrschende pessimistische Stimmung, die sich also nach diesem ganzen Meeting nicht geändert hat, wurde durch den britischen Paläontologen Simon Conway Morris auf den Punkt gebracht: Ich denke nicht, dass es außer uns da draußen irgendetwas gibt. Diese 600 Leute sind alles Vertreter der Evolutionstheorie gewesen. Finde ich ganz erstaunlich, dass diese Leute sagen müssen, die ganze Beweislage zeigt uns, es gibt nirgendwo im Universum Leben. Wir haben keinen Hinweis, außer bei uns. Und Sie sehen jetzt schon, die Frage wird immer mehr zur weltanschaulichen Frage und gar nicht mehr zur wissenschaftlichen Frage, weil die Indizien eine klare Sprache sprechen. Ich habe diese Thematik in meinem Vortrag Invasion der Außerirdischen nochmal genauer beleuchtet. Gut, ich fasse nochmal zusammen, der Planet Mars. Man hat auf dem Planet Mars flüssiges Wasser nicht gefunden. Und selbst wenn es in der Vergangenheit eine Flutkatastrophe auf dem Mars gab, heißt es noch lange nicht, dass das ein Beweis für Leben auf dem Mars ist. Und allem Anschein nach ist der Mars einfach eine öde, tote Welt. Aber wie gesagt, man sucht weiter nach Leben, weil man an diesem Weltbild festhält, an diesem evolutionistischen Bild. Hier ist der Jupiter. Der Jupiter ist ein gigantischer Ball aus Gas, überwiegend aus Wasserstoff bestehend. Sehr schöne Aufnahmen gibt es von dem. Diese Turbulenzen, die man da sieht, das sind eigentlich Stürme. Aber da komme ich gleich darauf zu sprechen. Also Jupiter ist der fünfte Planet von der Sonne und er ist der größte Planet des Sonnensystems. Und er ist wesentlich größer als unsere Erde. Also hier ist ein Größenvergleich dargestellt. Das ist schon gigantisch, wie groß der Planet ist. Und man kann sagen, das ist ein Planet der Winde. Also das ist jetzt hier eine Zeitrafferaufnahme. Da hat man also praktisch immer nach verschiedenen Zeiten immer wieder Bilder gemacht und die aneinander gereiht. Und da sieht man jetzt eben, dass sich wirklich diese Bänder auf dem Jupiter bewegen. Das sind Stürme, die da in der Atmosphäre ganz hoch droben stattfinden. Und dieser Fleck da, der rotiert, also das ist eigentlich ein riesiger Wirbelsturm, der fast so groß ist wie unsere ganze Erde. Der sogenannte große rote Fleck. Man hat festgestellt durch Sonden, da komme ich noch drauf, dass die Wolken aus giftigem Ammoniumhydrosulfid bestehen im Wesentlichen und man hat Windgeschwindigkeiten von 360 Kilometer pro Stunde oder mehr gemessen. Jetzt ist folgendes Problem mit Jupiter. Jupiter, hat man festgestellt, strahlt mehr als doppelt so viel Energie ab, wie er von der Sonne erhält. Die Sonne strahlt ihn ja an, aber er ist schon relativ weit weg von der Sonne. Absorbiert, nimmt also etwas Sonnenenergie auf, aber er strahlt viel mehr ab, als er eigentlich bekommt. Und jetzt ist die Frage für die Physiker natürlich, wie kann das sein? Woher kommt jetzt diese Energie? Wie kann der mehr abstrahlen, als er empfängt? Und insbesondere, woher kommt auch die Energie für diese Winde? Ja, da müssen ja ganz enorme Energiemengen vorhanden sein, dass so Stürme aufrechterhalten werden. Hat Jupiter vielleicht eine innere Energiequelle? Man hat es untersucht und man hat die Rechnungen dazu gemacht und ob vielleicht im Jupiter irgendwelche nuklearen Prozesse, also Kernfusion oder sowas stattfindet, aber Das schließen die Wissenschaftler eigentlich aus. Eine einfache Erklärung aber ist jetzt einfach die, statt also einen nuklearen Prozess anzunehmen, dass Jupiter eben nicht alt ist, sondern dass er noch sehr jung ist und dass er daher immer noch thermische Restenergie abstrahlt. Also wenn man sich vorstellt, man hat einen Körper, der am Anfang relativ heiß oder warm ist, der kühlt im Laufe der Zeit ab. Und wenn der jetzt nur ein paar tausend Jahre alt wäre, Jupiter, dann wäre es verständlich, dass er jetzt immer noch mehr Energie besitzt, als er eigentlich haben sollte, weil er einfach noch die Entstehungswärme abstrahlt. Das nächste Problem, was man mit Jupiter hat, im Juli 1995 hat die Galileo-Raumsonde die Atmosphäre von Jupiter durchflogen. Und dabei hat man gemessen, was für Elementen die besteht. Und hat man gefunden, dass also Edelgase vorkommen, aber in Konzentrationen viel höher als vom Nebelmodell vorhergesagt. Also das passt nicht zum Nebelmodell. Das hat die Wissenschaftler schon sehr verunsichert, wieso das jetzt nicht passend. Man ist davon ausgegangen, dass das gerade bei Jupiter der Fall hätte sein müssen. Das nächste, was man dann festgestellt hat, durch diese Messungen, durch diese Sonde, dass der Kern von Jupiter viel zu klein ist. Also man hat hier eine Abbildung, man sieht also hier im Außenbereich hat man molekularen Wasserstoff, also Wasserstoff ist das leichteste Element, und hier also als Moleküle vorliegend. Und dann weiter innen drin ist der Druck schon so hoch, dass der Wasserstoff metallisch wird. Aber ganz drinnen mal einen kleinen Kern aus Gestein und Eis. Und das war sehr überraschend. Es dürfte eigentlich nicht sein. Nach dem Nebelmodell sollte Jupiter nämlich einen großen Kern haben. Warum? Der Grund ist einfach der, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt einen großen Körper, der jetzt sozusagen durch Gravitation, durch Schwerkraft das Material an sich zieht, dann muss sozusagen der Kern recht schwer sein, damit er das leichte Material anzieht. Wenn der Kern zu klein ist, dann ist die Gravitation zu schwach und der Planet könnte nie auf so eine Größe anwachsen, nach dem Nebelmodell. Wie gesagt, der Kern ist zu klein, das heißt, er dürfte nach dem Nebelmodell eigentlich gar nicht existieren. Das nächste Problem mit Jupiter ist, er hat eigentlich viel zu kurze Lebensdauer. Man hat sich Folgendes überlegt. Man hat gesagt, okay, der Jupiter, der ist irgendwann einmal weiter außen entstanden. Und die Wissenschaftler haben es festgestellt, im Nebelmodell, da entsteht dieser Planet viel zu weit draußen. Man findet aber, seine Umlaufbahn ist relativ nahe an der Sonne. Dann haben sie gesagt, na gut, okay, wenn der jetzt so weit draußen entstanden ist, man findet ihn aber jetzt weiter drinnen, dann muss er sich ja mal von außen nach innen bewegt haben. Und das Problem ist jetzt nur, diese Bewegung hat nach dem Modell stattgefunden, als es noch diese Staubwolke gab. Das heißt, der Planet musste sich durch Staub und Gas durchbewegen, wurde während dieser Bewegung abgebremst, hat Bewegungsenergie verloren. Und wenn man das weiter rechnet, die ganze Geschichte, dann endet man damit, dass der Planet Jupiter in die Sonne reinfliegt und verglüht. Also den dürfte es nach dem Modell gar nicht geben. Man hat es berechnet, nach 300.000 Jahren nach seiner Entstehung wäre der bereits wieder in die Sonne gefallen. Das nächste Problem mit Jupiter ist, dass Jupiter sich viel zu schnell dreht. Es ist so, Jupiter dreht sich in 10 Stunden einmal um seine eigene Achse. Nach dem Nebelmodell dürfte er sich aber höchstens einmal pro Woche um die eigene Achse drehen. Das hat damit zu tun, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern an dieses Bild, die Sonne in der Mitte, nach dem Nebelmodell sollte in der Mitte die Drehbewegung am schnellsten sein. Das heißt, die Sonne sollte am schnellsten um sich rotieren. Und die Planeten weiter außen sollten langsamer um die Sonne kreisen und auch ihre Rotation um die eigene Achse sollte auch relativ langsam sein. Die meiste Drehbewegung sollte in der Sonne gespeichert sein. Wir haben gesehen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die Sonne dreht sich viel zu langsam. Die meiste Drehenergie in unserem Sonnensystem ist in den Planeten und nicht in der Sonne, was völlig dem Nebelmodell widerspricht. Und insbesondere hier eben auch bei Jupiter, der sich hier ja viel zu schnell dreht. Schauen wir uns mal die Monde von Jupiter an. Der Galileo Galilei hat ja diese Monde mit dem Teleskop beobachtet und das können Sie auch, wenn Sie einen Feldstecher haben, dann können Sie, wenn Sie den Jupiter anschauen, diese Monde auch erkennen bei einer klaren Nacht. Es sind 4 Monde, die relativ groß sind. Das ist der Io, der Europa, Ganymed und Callisto. Und die 4 wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Hier ist erst einmal der Mond Io, der ist natürlich winzig klein im Vergleich zu dem riesigen Jupiter. Und wenn man den genauer anschaut, dann stellt man fest, das ist ein Vulkanmond. Ja? Also der hat über 400 Vulkane, hat man festgestellt. Und davon sind mehr als 150 Stück aktiv. Der größte Vulkan dabei ist aktiver als alle Vulkane der Erde zusammen. Das ist hier nochmal dargestellt. Also man sieht hier wirklich einen Vulkanausbruch. Und man muss sich vorstellen, das geht hunderte von Kilometern die Eruption hier hinaus. Und man hat hier sogar also direkt die Lava, eine Aufnahme von der Lava gemacht. Und diese Lava auf Io ist ca. 1000 Grad heißer als entsprechende Lava auf der Erde. Also der ist extrem aktiv, dieser Mond. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn sowas sein? Wenn der ja Milliarden alt ist, dann müsste der ja schon längst völlig abgekühlt sein. Er schwebt ja im Weltraum, der Weltraum ist nahe am absoluten Nullpunkt. Wenn Sie was Heißes nehmen und stellen Sie es in den Kühlschrank, in kurzer Zeit ist es kalt. Ja? Und genauso ist es mit diesem Mond. Der müsste nach der langen Zeit schon längst völlig erkaltet sein und dürfte überhaupt keine vulkanische Aktivität mehr zeigen. Aber er ist extrem aktiv. Wie sieht die Erklärung jetzt da aus? Also man beobachtet, wie gesagt, er ist sehr aktiv, er strahlt sehr viel Wärme ab und zwar viel mehr Wärme, als er durch Gezeitenkräfte von Jupiter erhält. Das ist jetzt eine Sache, Gezeitenkräfte, die Wissenschaftler sagen, ja gut, die Wirkung der Schwerkraft von Jupiter auf diesen Mond ist folgende. Sie müssen sich vorstellen, der Mond ist nicht ganz exakt rund. Und wenn der nicht ganz rund ist, dann zieht die Schwerkraft mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger an dem Mond und das erzeugt Reibung. Und diese Reibung, kann man ausrechnen, die führt dann dazu, dass sich der Mond leicht aufwärmt. Lange Zeit hatte man gedacht, diese Reibung würde locker ausreichen, um dem Mond genügend Energie zuzuführen. Mittlerweile weiß man, das reicht bei Weitem nicht aus. Es ist viel zu wenig Energie, die durch diese Gezeitenkräfte da entsteht. Also das ist ein Riesenproblem. Das heißt, das widerspricht dem Modell, dass der Mond schon lange existiert. Er kann also gar nicht alt sein. Das ist ganz klar aus diesem Befund abzuleiten. Der nächste Mond, den wir uns anschauen, ist Europa. Das ist ein Eismond, kann man sagen. Seine Oberfläche ist von Eis bedeckt. Man sieht es hier so schön, er ist wirklich sehr glatt und hat fast keine Krater. Und man spekuliert jetzt, dass unter der Eiskruste ein flüssiger Wasserozean sein soll. Aber es gibt dafür nicht den geringsten Hinweis. Ich sage mal, es ist eine Spekulation und Sie werden es in den Medien immer wieder mal lesen, dass man das vermutet. So sieht es in der Nahaufnahme aus. Der nächste Mond, den wir uns anschauen, der nächste Mond von Jupiter ist Ganymed. Der ist ein recht bizarrer Mond, sieht ja auch sehr schön so aus, wenn man den so betrachtet. Der hat zum einen einmal ein Magnetfeld. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich, dass so ein Mond ein Magnetfeld hat, dass der magnetisch ist. Das dürfte er eigentlich auch nicht haben, weil wenn der Mond ja Milliarden alt ist, dann müsste der schon längst alt und erstarrt sein. Die Sache ist nämlich die, man stellt sich vor, und eine andere Theorie gibt es eigentlich gar nicht, dass das Magnetfeld dadurch entsteht, dass man einen flüssigen Kern hat. Man denke zum Beispiel an unsere Erde. Unsere Erde hat ja ein Magnetfeld. Man spricht von einer sogenannten Dynamo-Theorie bei unserer Erde. Das heißt, man hat also einen flüssigen Kern und Bewegungen im Erdinneren, die dann dieses Magnetfeld verursachen würden, weil da praktisch bei den hohen Temperaturen elektrische Ladungen da sind, die dann in Bewegung wären und die würden ein Magnetfeld erzeugen. Ähnlicher Mechanismus müsste eigentlich bei Ganymed auch sein, aber eigentlich dürfte das nicht sein, wenn er alt ist, ja. Und man hat auch festgestellt, dieses Magnetfeld ist auch nicht von Jupiter hervorgerufen. Das ist ein eigenes Magnetfeld, das ihm selber angehört. Wenn man ihn mal aus der Nähe anschaut, dann sieht er auch wirklich bizarr aus. Da sind also solche Oberflächenstrukturen, fast so, als jemand da mit einem Schmirgelpapier drüber gefahren hätte, sage ich jetzt. Also diese bizarre Oberfläche von Ganymed, die kann man nicht erklären. Da hat man schon viele Erklärungsversuche gehabt bisher. Man weiß eigentlich nicht, wie die entstanden ist. Der nächste Mond, den wir uns anschauen wollen, ist der Callisto. Das ist ein Mond, der ist mit Kratern nur so übersät. Man sieht das hier schon, diese vielen Einschläge. Er hat eine mondähnliche Oberfläche mit vielen Kratern. Aber man findet zu wenige kleine Krater. Jetzt sagt man, ja gut, wenn da zu wenig kleine Krater da sind, dann muss da eigentlich geologische Aktivität gewesen sein. Die hat die kleinen Krater irgendwie geglättet. Irgendwas ist an der Oberfläche vor sich gegangen. Vielleicht irgendwelche Bewegungen an der Oberfläche und damit sind die kleinen Krater eigentlich verschwunden. Das heißt aber, wenn da Geologie war, wenn da Bewegung war, dann heißt es auch wieder, dass der Mond ja nicht alt und erstarrt gewesen sein kann, sondern er muss eigentlich jung sein. Also auch das widerspricht wieder der Annahme, dass der Mond alt ist. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann kann man sagen, dass die Monde Io, Ganymed und Callisto nicht alt sein können, weil Io zu schnell Wärme verliert, weil Ganymed ein starkes Magnetfeld hat und weil Callisto zu wenige kleine Krater hat. Die Oberfläche von Ganymed ist ein Rätsel in dem Nebelmodell und Europas Wasserozean ist nur eine Spekulation, dafür gibt es keinen Hinweis. Wenn man jetzt Jupiter in der Zusammenfassung anschaut, dann dürfte es nach dem Nebelmodell Jupiter überhaupt gar nicht geben. Er hat die falsche atmosphärische Zusammensetzung, er hat einen zu kleinen Kern, er hat eine viel zu kurze Lebensdauer nach dem Nebelmodell, er dreht sich zu schnell und sein Energieverlust ist auch viel zu groß. All das weist also auch noch darauf hin, dass er sehr jung ist. Und der Professor George Wetherill, ein amerikanischer Geophysiker, sagt also dazu, ich denke nicht, dass man die Existenz von Jupiter vorhersagen würde, wenn man nicht schon wüsste, dass es ihn gibt. Der nächste Gasplanet, den wir betrachten wollen, ist der Saturn. Saturn ist der 6. Planet von der Sonne und er ist der 2. Planet des Sonnensystems. Auch hier, der Saturn ist riesengroß, ähnlich groß wie der Jupiter im Vergleich zur Erde. Und auf dem Saturn, da hat man also jetzt festgestellt, das sind gewaltige Gewitterstürme. Die treten zwar seltener auf, aber die umspannen dann meist den ganzen Planeten und haben bis zu 5-mal so hohe Windgeschwindigkeiten, bis zu 1800 Kilometer pro Stunde wie auf dem Jupiter. Also man sieht, wie groß so Stürme sind. Also so Stürme sind im Durchmesser ungefähr so groß wie unsere ganze Erde. Und wie gesagt, unglaublich hohe Windgeschwindigkeiten. Ja, woher kommt jetzt die Energie für diese Stürme? Der Jupiter war schon relativ weit von der Sonne weg. Jetzt ist der Saturn noch viel weiter weg. Der empfängt kaum noch Energie von der Sonne, hat aber diese gewaltigen Stürme. Woher kommt die Energie? Diese Stürme sind auch begleitet zusätzlich dann von Blitzen. Und zwar diese Blitzregionen, das sind ganz gewaltige Gebiete, die dann erfüllt sind mit Gewittertätigkeit. Bis zu 200 Kilometer Ausdehnung hat man gemessen und bis zu 10 Blitze pro Sekunde. Also das sind gewaltige Energiemengen, die sich da entladen. Aber woher kommt diese Energie? Man hat gemessen, Saturn strahlt mehr als doppelt so viel Energie ab, wie er von der Sonne erhält. Woher kommt die Energie? Also um die Stürme zu erzeugen, hat Saturn eine innere Energiequelle. Wir haben die gleiche Frage jetzt wieder wie beim Jupiter. Und auch da hat man jetzt wieder untersucht, die Vertreter dieses Modells, ob nukleare Prozesse vielleicht eine Ursache sein könnten, also ob der Planet im Inneren irgendwie diese Wärme erzeugt, aber das ist nicht der Fall. Also bleibt also nur die einfache Erklärung, der Saturn ist eben vielleicht doch nicht so alt, ja? Er ist vielleicht doch sehr jung und ist praktisch noch relativ warm von seiner Entstehung und strahlt jetzt immer noch Wärme ab, ähnlich wie man es beim Jupiter gesehen haben. Und die gleiche Überlegung, die wir beim Jupiter hatten, gilt jetzt auch für den Saturn. Auch hier findet man wieder, der Jupiter ist eigentlich auf einer Bahn weiter draußen und jetzt sagen die, ja, okay, dann ist er praktisch nach innen gewandert, aber das Modell zeigt eben wieder, dass die Staubabbremsung zu groß ist und dann hätte er wieder in die Sonne fallen müssen. Mit anderen Worten, nach dem Nebelmodell dürfte es Saturn ebenfalls nicht geben. Die Cassini-Raumsonde von der NASA im Januar 2007 hat also besonders jetzt einmal die Ringe untersucht, weil das sind ja wirklich sehr schöne Gebilde und die bestehen aus Gesteinsbrocken, wenn man da im Detail reinschaut, aber die sind unglaublich fein aufgegliedert. Tausende von Ringen, die man da messen kann. Man sieht hier so eine Aufnahme und da sind also bestimmte Ringgebiete bezeichnet, A, B, C, D und so weiter. Aber wie gesagt, das sind Tausende. Und die Frage ist jetzt natürlich, woher kommen die eigentlich? Und wie sind die entstanden und wieso gibt es die eigentlich? Und man hat jetzt zum einen mal festgestellt, diese Ringe des Saturn, die sind ja hell und glänzend, sonst könnte man sie ja gar nicht sehen, wenn das nicht hell wäre. Ja? Aber man hat auch festgestellt, dass sie gleichzeitig ständig dunklen Staub aus dem Weltraum aufsammeln, während der Saturn die Sonne umkreist. Und das heißt, nach spätestens einigen 100 Millionen Jahren müssten die Ringe völlig verdunkelt sein. Die dürften gar nicht mehr da sein. Das heißt also, es gibt uns schon mal eine Obergrenze für das Alter. Die Ringe können nicht gleichzeitig mit dem Saturn entstanden sein, in dem Nebelmodell. Dann hat man festgestellt, dass die Ringe und die Monde sich gegenseitig stören. Die Monde kreisen ja auch um den Saturn und die Ringe sind noch da und die stören sich gegenseitig. Und wenn jetzt die Ringe alt wären, dann wären die Monde schon längst aus ihrer Bahn geworfen worden und die äußeren Ringe, die wären verschwunden. Also das widerspricht auch wieder, dass die Ringe alt sind. Dann hat man beobachtet, und zwar in Langzeitbeobachtung, das sind aber jetzt nur Jahrzehnte, so lange ist das ja gar nicht, dass sich die Ringe in den letzten 200 Jahren stark veränderten. Aber in den letzten Jahrzehnten hat man eben die meisten Aufnahmen. Von den drei Ringen A, B und C zeigt Ring C die stärksten Veränderungen. Und im 19. Jahrhundert hat es Ring C noch gar nicht gegeben, so viel man weiß. Und in Zukunft wird es Ring C wahrscheinlich ebenfalls nicht mehr geben, weil man gemessen hat, dass sich Saturn jedes Jahr um 100 Kilometer nähert und sich dabei langsam wieder auflöst. Also die sind jetzt keine statischen Gebilde, sondern die sind veränderlich. Das verändert sich ständig. Woher kommen jetzt die Ringe? Und die Vertreter des naturalistischen Modells haben zwei Erklärungsversuche. Zum einen sagen die, ja, die sind im Nebel irgendwie ursprünglich mit entstanden, oder ein sogenanntes Mondzerreißmodell. Und das möchte ich gleich nochmal erklären, um was sich da handelt. Also im Nebelmodell ist klar, nach der Theorie wären der Saturn und seine Ringe gleichzeitig entstanden. Dann sollten sie aber auch das gleiche Alter haben. Und wir haben ja vorhin einige Indizien gesehen, die ganz klar dagegen sprechen, die auf wesentlich jüngere Ringe hinweisen. Deswegen ist dieses Nebelmodell von den Wissenschaftlern auch wieder verworfen worden. Und das momentan favorisierte Modell ist das Mondzerreißmodell. Also man geht davon aus, man hat einen Mond gehabt, den hat es aufgrund von Gravitation zerrissen. Also genauer gesagt, die Ringe entstanden, indem ein Mond zerbrochen ist durch die Kollision mit einem Kleinstplaneten. Der ist also mit einem anderen kleinen Planeten kollidiert, zusammengestoßen oder vielleicht mit einem Kometen, wurde aus seiner Bahn geworfen, ist dann zu nahe an Saturn geraten und dann wurde er durch die Gezeitenkräfte zerrissen. Jetzt hat man das mal gerechnet, ob das überhaupt sein kann, ob so eine Kollision das verursachen kann. Und dann hat man festgestellt, sowas wäre in 30 Milliarden Jahren nicht vorgekommen. Das ist natürlich wesentlich mehr als das vermutete Alter des Sonnensystems von nur 4,5 Milliarden Jahren. Damit ist es eigentlich auch nicht möglich und keine Erklärung in dem Modell, woher die Ringe kamen. Der Saturn hat einen Mond, der auch sehr interessant ist, das ist der Enceladus. Das ist ein Geysirmond. Der Mond hat Geysire. Ganz erstaunlich. Das ist auch wieder so ein eisbedeckter Mond. Seine Oberfläche, also glatt, mit wenigen Kratern. Und er ist geologisch aktiv und hat Geysire, die bis zu 500 Kilometer hohe Fontänen ausstoßen. Ich möchte hier eine Aufnahme zeigen. Da hat man also hier mehrere Fontänen, sieht man, die da gleichzeitig hochgehen. Also der ist sehr aktiv. Um solche Geysire zu betreiben, da braucht es eine Energiequelle, um das Eis zu schmelzen, um das Gas auszustoßen. Und man hat jetzt spekuliert, na, vielleicht ist der Kern radioaktiv, aber der Mond ist viel zu klein, das erzeugt nicht genügend Radioaktivität, also das kann nicht funktionieren. Man hat gesagt, na, vielleicht sind es die Gezeitenkräfte, der Mond wird sozusagen bewegt durch die Schwerkraft des Saturn und wird da so gerieben und auf die Art und Weise erwärmt er sich. Aber man hat eben jetzt sich überlegt, wenn der jetzt alt und erstarrt wäre, dann wäre er zu hart. Man hat das auch in Rechnungen festgestellt, der Mond muss noch relativ elastisch sein und weich sein, damit er sich erwärmen kann. Wenn der schon alt ist und unflexibel, dann erwärmt er sich auch nicht mehr durch diese Gezeitenkräfte. Also, wenn er alt wäre, tja, dann könnte er nicht mehr erwärmt werden. Also hat man da ein Problem. Man weiß also eigentlich gar nicht, wie die Geysire zustande kommen. Das nächste, und das ist ein ganz interessanter Mond, das ist der Titan. Das ist ein Mond, der ist mit einer Methanatmosphäre bedeckt. Und da waren die Wissenschaftler erstmal begeistert, wie sie die ersten Messergebnisse hatten, weil sie eben dachten, ja, das wären vielleicht Bedingungen so wie auf der Erde ursprünglich. Man sagt ja, dass auf unserer Erde irgendwann mal eine Uratmosphäre gewesen wäre, die unter anderem auch viel Methan enthalten hätte. Und da wäre dann in dieser Ursuppe, in dieser Uratmosphäre, wäre dann das erste Leben entstanden. Und man dachte, ja, wenn man da jetzt den Titan einmal, wenn man da landen könnte und sich den anschauen, ja, vielleicht ist da Leben, vielleicht ist da gerade Leben am Entstehen, vielleicht ist das praktisch so die Erde wie vor 4,5 Milliarden Jahren im Entstehen. Jetzt ist aber so, so viel Methan hat der gar nicht, wenn man sich das genauer anschaut. Überwiegend ist es Stickstoff, was man da findet in der Atmosphäre zu 98%. Und der ist etwas höherer Druck als die Erdatmosphäre, 1,5 bar, aber auch relativ hohe Mengen an Methan. Jetzt ist aber so mit diesem Methan, dieses Methan wird durch Sonnenlicht zersetzt. Die Wissenschaftler haben jetzt berechnet, wenn das zersetzt wird, dann wandelt sich das in Ethan um und spätestens nach 10 Millionen Jahren hätte der Titan kein Methan mehr, ist aber dieses Methan ja noch da, das heißt, Titan muss jünger als 10 Millionen Jahre sein. Könnte im Prinzip auch nur 6.000 Jahre alt sein. Außerdem sollte sich durch die Methanzersetzung und bei minus 180 Grad Temperatur, das ist also unglaublich kalt da, praktisch ein Ozean an Ethan gebildet haben. Also man hat jetzt wirklich erwartet, dass der ganze Mond da an der Oberfläche mit einem Ozean an Ethan bedeckt ist. Hier ist also der Professor Tobias Owen, amerikanischer Astronom, Vertreter der Evolutionstheorie, der sagte dazu, man kann berechnen, wie viel Ethan auf Titan während der gesamten Historie des Sonnensystems produziert wurde. Dieser bemerkenswerte Mond könnte mit einem globalen Ozean von Ethan bedeckt sein, mit einer durchschnittlichen Tiefe von mehreren Kilometern. Ja, und jetzt hat die NASA eben die Huygens-Raumsonde im Januar 2005 dorthin geschickt. Jetzt schauen wir uns das mal an. Man hat also so ein Bild erhalten wie hier. Man hat eine Computeranimation da gemacht, um sich das noch ein bisschen plastischer vorzustellen, wie dieser Mond eigentlich aussieht an der Oberfläche. Man sieht hier also, von einem Ozean ist da eigentlich nichts zu erkennen. Das sieht eher wie eine Wüste aus. Also ziemlich lebensfeindlich. Hier ist praktisch eben diese Sonde, die da gelandet ist. Ist übrigens ein unglaubliches Unternehmen, dass man auf diese Entfernung diese Sonde dahin geschickt hat. Aber mit dem Ergebnis eben, dass hier nicht die Erwartungen der Vertreter der Evolutionstheorie erfüllt waren, sondern der Mond ist einfach tot. Wenn man sich das hier mal anschaut. Bestenfalls hat man gefunden an den Nordpolen, etwas Ethan hat man so an Pfützen, also man hat so Seen, aber keinen globalen Ozean. Ja, damit waren die Erwartungen eigentlich nicht erfüllt. Man kann zusammengefasst sagen, kein globaler Ethanozean und Titan einfach eine öde, tote Welt. Man hat das Problem, dass man nicht weiß, wie er entstanden ist und es passt viel besser zu dem Modell oder zur biblischen Vorstellung, dass er nur einige tausend Jahre alt ist. Wenn wir nochmal zusammenfassen, Enceladus hat gewaltige Geysire und die einfachste Erklärung ist, dass Enceladus jung ist. Titan hat viel zu viel Methan und keine Ethanseen, deswegen kann Titan nicht alt sein. Und wenn wir Saturn anschauen, nach dem Nebelmodell dürfte es Saturn überhaupt nicht geben und seine Ringe auch nicht. Saturns Energieverlust weist darauf hin, dass er jung ist und die Ringe des Saturns sind jung. Der Richard Kerr, ein amerikanischer Geophysiker, fasst jetzt einfach nochmal diese Ergebnisse zusammen und er sagt jetzt Folgendes. Lassen Sie uns für einen Moment über etwas reden, was die Planetenwissenschaftler in Verlegenheit bringt. Da sind Jupiter und Saturn, hell leuchtend am späten Abendhimmel. Die Gasgiganten, die 93% der Masse der Planeten des Sonnensystems ausmachen und niemand hat eine zufriedenstellende Antwort darauf, wie sie gemacht wurden. Das ist eigentlich die ehrliche Antwort. Man hat in diesem naturalistischen Modell keine Ahnung, woher diese größten Gasplaneten kamen. Der nächste Planet, den wir uns anschauen wollen, das ist der Uranus. Der Uranus ist der 7. Planet von der Sonne und der 3. des Sonnensystems. Hier ist die NASA Voyager 2 Raumsonde im Januar 1986, hat die also den Planeten besucht und gleich hat man eine Überraschung festgestellt. Hoppla, der hat ja einen Ring, das hat man gar nicht gesehen, erst in der Nähe. Uranus rotiert fast senkrecht zur Bahnebene. Das dürfte eigentlich nicht sein. Nach dem Nebelmodell müssten die Planeten und auch die Monde natürlich zum einen alle in der Ebene um die Sonne kreisen und zum anderen alle mehr oder weniger fast senkrecht um sich selber rotieren. Und der steht hier sozusagen fast senkrecht und rollt sozusagen auf seinem Äquator ab, kann man sagen. Ja? Also wie kann das sein? Außerdem stellt man fest, dass wiederum hohe Aktivität da ist. Die Wolken von Uranus, die zeigen Windgeschwindigkeiten von bis zu 800 Kilometer pro Stunde. Obwohl der jetzt noch mal viel weiter weg ist von der Sonne als die anderen beiden Gasplaneten, wo es ja noch viel, viel kälter ist. Ja? Und der ist trotzdem so aktiv. Dann hat man festgestellt, der Uranus, der hat also die Monde, Titania, Ariel, Miranda und Umbriel, die sind ja also so schön aufgereiht, die liegen alle in derselben, mehr oder weniger schiefen Bahnebene wie seine Ringe und ragen aus der gemeinsamen Ebene aller Planeten heraus. Sie müssen sich vorstellen, die gemeinsame Ebene der Planeten ist jetzt hier so horizontal und die ragen hier so raus. Wie kann jetzt das sein? Wie kann man diese extreme Schräglage erklären? Wenn wir von dem Nebelmodell ausgehen, habe ich bereits erklärt, danach müsste sich ja alles aus einer Scheibe entwickelt haben und danach sollten alle Planeten und Monde in der gemeinsamen Bahnebene liegen. Also das Nebelmodell kann es uns nicht erklären. Immer wenn Ratlosigkeit ist, versucht man eben mit einem Kollisionsmodell zu arbeiten. Das heißt, man sagt also, okay, man hat eine Katastrophe gehabt. Ursprünglich war die Umlaufbahn von Uranus kreisförmig. und lag in der Bahnebene der Planeten und dann ein Kleinstplanet gekommen und der hätte eine Kollision verursacht. Jetzt ist aber so, wenn der ursprünglich kreisförmige Bahn gewesen ist, dann hätte sich die durch die Kollision verändern müssen. Dann hätte die mehr oder weniger elliptisch werden müssen. Hätten die Monde schon vorher existiert, dann hätten sie durch die Kollision außerdem aus ihrer Umlaufbahn geschleudert werden müssen. Das lässt die Monde ja nicht unberührt, wenn da so eine Kollision auf dem Zentralplaneten da passiert. Wenn aber die Monde erst durch die Kollision gebildet worden wären, dann hätten sie durch den gewaltigen Aufprall wesentlich mehr Masse haben müssen. Also das wäre die andere Theorie, dass die Monde hätte es vorher noch nicht gegeben. Die wären dann erst durch die Bruchstücke entstanden. Aber da hat man wiederum Berechnungen gemacht, dann müssten die viel, viel schwerer sein. Ist aber nicht der Fall. Also mit anderen Worten, die Monde dürfte es eigentlich gar nicht geben. Und hier ist der Hannes Alfvén, das ist ein Nobelpreisträger und Physiker, und der drückt das, finde ich, eigentlich ganz schön aus. Der sagt Folgendes: Wollte man die Monde des Uranus in ihre gegenwärtige Umlaufbahnen bringen, wäre dazu die gesamte hochentwickelte Flugbahnkontrolle der modernen Raumfahrttechnik erforderlich. Es ist unwahrscheinlich, dass irgendein natürliches Phänomen dieses Ergebnis hätte erreichen können. Unwahrscheinlich, sagt er, dass ein natürliches Phänomen das erreichen kann. Wenn es kein natürliches war. Tja, aber wie gesagt, man hält an der natürlichen Interpretation fest, weil man sich nicht auf eine andere einlassen will. Wiederum, genauso wie bei den anderen Gasplaneten, hat man das Problem, dass auch der Uranus eine viel zu kurze Lebensdauer hat. Er hätte nach diesem Nebelmodell wieder in die Sonne zurückstürzen müssen. Es dürfte ihn eigentlich gar nicht geben. Dann gibt es noch einen Mond, den dieser Planet hat, der ist der Miranda. Und Sie sehen schon, der sieht also sehr seltsam aus. Also ganz ungewöhnlich diese Oberflächenstrukturen. Das sieht wirklich so aus, als ob er sehr jung wäre. Geologische Aktivität, wie zum Beispiel Vulkanismus oder Schluchtenbildung. Hier ist eine Nahaufnahme von diesem Mond. Und auch da wieder hat man versucht, die Entstehung dieses Mondes durch ein Kollisionsmodell zu erklären. Und zwar nicht nur eine Kollision, sondern man hat hier bis zu 5 Kleinstplaneten miteinander zusammenstoßen lassen. Jetzt können Sie sich mal überlegen, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass es schon mal eine solche Kollision gibt, geschweige denn 5, weil man sich einfach sonst anders nicht erklären konnte, warum der Mond so ungewöhnlich ausschaut. Aber selbst diese Modelle konnten den Mond nicht erklären. Andere Modelle gehen davon aus, dass extreme Gezeitenkräfte wirken, aber auch die konnten sich nicht bestätigen. Also mit anderen Worten, keines der Modelle kann in befriedigender Weise den Ursprung von Miranda erklären. Wenn man also zusammenfasst jetzt mal, dann dürfte es nach dem Nebelmodell Uranus gar nicht geben. Seine Rotationsachse ist falsch geneigt und seine Monde dürften nicht existieren. Gut, wir machen nach der Pause dann weiter mit Neptun. Wir wollen weitermachen mit dem nächsten Planeten in unserer Reise, der Neptun. Ich habe bisher noch gar nichts gesagt zu den Entfernungen. Also der Neptun ist ungefähr 5.000 Millionen Kilometer oder 5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Also es ist unglaublich kalt natürlich da draußen. Die Sonne ist da nur noch ein Punkt. Der wird also kaum noch erwärmt von der Sonne, bekommt kaum noch Energie von der Sonne. 8. Planet von der Sonne, 4. Planet des Sonnensystems. Und hier hat auch die NASA wieder eine Raumsonde hingeschickt, die Voyager 2-Sonde. Im August 1989, nach ich glaube, 7 oder 8 Jahren Reise, hat dann diese Sonde den Planeten erreicht. Und ja, eigentlich sollte dieser Planet ja auch alt, kalt und tot sein. Und nach dem Nebelmodell hat sich Neptun ja, wie auch die anderen Planeten, vor 4,5 Milliarden Jahren in großer Entfernung von der Sonne gebildet. Ja, sollte sie, wie gesagt, demnach inaktiv sein, aber genau das Gegenteil ist der Fall. In der Atmosphäre von Neptun toben die heftigsten Stürme im gesamten Sonnensystem, mit Windgeschwindigkeiten sogar von bis zu 2200 Kilometer pro Stunde. Also noch heftiger, als wir es vorhin schon hatten. Das ist hier so dargestellt, also diese Flecken, die man da sieht, das sind eigentlich riesige Wirbelstürme, Sturmzentren. Neptun strahlt mehr als doppelt so viel Energie ab, wie er von der Sonne erhält. Das kennen wir schon irgendwo her. Also auch wieder sehr ähnlich wie bei den Planeten vorher. Woher kommt diese Energie wiederum? Er braucht also offensichtlich eine innere Energiequelle. Und wiederum haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass nukleare Prozesse unwahrscheinlich sind. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass der im Inneren irgendeine Energiequelle hat, irgendeine Heizung eingebaut hat. Das kann es nicht sein. Also bleiben wir wieder bei der Erklärung, dass der Neptun eben nicht alt ist, sondern noch relativ jung und dass er deswegen immer noch viel Energie, Wärme abstrahlt von seiner Entstehung her. Wieder das gleiche Problem wie bei allen anderen Gasplaneten bisher auch, dass er eine viel zu kurze Lebensdauer hat. Nach dem Nebelmodell hätte auch er längst in die Sonne stürzen müssen. Das heißt, es dürfte auch Neptun gar nicht geben. Der Professor Martin Duncan, ein kanadischer Astronom, sagt dazu Folgendes: Es ist klar, dass sich unsere Fähigkeit, die Bildung von Planeten zu studieren, sich noch auf einem relativ niedrigen Niveau befindet. Bislang war es sehr schwer, dass irgendjemand ein Szenario entwerfen konnte, das tatsächlich Uranus und Neptun produziert. Ich fand das Zitat insofern bemerkenswert, weil er hier jetzt schreibt, dass irgendjemand ein Szenario entwerfen konnte. Sehen Sie, es geht diesen Leuten halt auch viel darum, dass sie irgendwelche Szenarien entwerfen, dass sie sich praktisch irgendwelche Dinge überlegen, wie das passieren könnte, weil man unbedingt haben möchte, dass das alles naturalistisch erklärt wird. Deswegen entwirft man eben ein Szenario. Aber es ist natürlich so, selbst wenn es gelingt, ein Szenario oder eine Vorstellung zu entwickeln, in dem Uranus und Neptun entstehen konnten, heißt es dann wirklich, dass es tatsächlich auch so passiert sein musste? Wenn Sie sich zu irgendeinem Ereignis eine Erklärung zurechtlegen und Sie sagen, ja, so könnte es gewesen sein, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es dann deswegen auch so war. Ja? Aber sehen Sie, den Leuten reicht es bereits, dass sie irgendeine Erklärung haben und sagen dann, damit sind wir jetzt zufrieden, damit ist unser Modell wieder bestätigt. Also es geht hier gar nicht so drum um die Wahrheit wirklich, sondern es geht einfach darum, ein Szenarium und damit ist man schon wieder zufrieden. Also damit ist eigentlich nicht bewiesen, dass das Sonnensystem allein durch natürliche Prozesse entstanden ist, würde ich sagen, weil auch eben andere Szenarien denkbar sind. Insbesondere passt eben auch ein sehr junges Sonnensystem, geschaffen von einem Schöpfer vor 6000 Jahren, viel besser zu den wissenschaftlichen Befunden. Okay, es gibt einen sehr interessanten Mond hier, den Triton. Triton ist auch wieder, wie man hier sieht, ein ganz interessanter Mond. Der ist sehr glatt. Ja, diese sehr glatte Oberfläche deutet wieder darauf hin, dass er relativ jung ist. Er hat relativ wenige Krater. Er ist im Übrigen geologisch aktiv und auch dieser Mond hat Geysire. Und was jetzt hier auch ganz interessant ist noch, er kreist entgegengesetzt zur Rotation von Neptun. Alle anderen Monde im Sonnensystem, die kreisen in der gleichen Richtung und der dreht sich gerade andersrum. Auch das natürlich passt überhaupt nicht zum Nebelmodell. Und Sie können sich jetzt schon denken, was man jetzt als Erklärung hat. Also man braucht jetzt irgendeinen anderen Planeten. In dem Fall ist es nicht unbedingt eine Kollision, aber man sagt, angeblich war er ein Mond eines kleineren Planeten, bis Neptun sozusagen diesen Mond von dem anderen stahl. Und der kleinere Planet wurde dann danach bei einer Kollision mit Uranus oder Neptun zerstört. Ja, ich denke, also wenn wir das mal zusammenfassen, nach dem Nebelmodell dürfte es Neptun, wie gesagt, nicht geben. Seine Abstrahlung weist darauf hin, dass er jung ist. Und Triton widerspricht also auch dem Nebelmodell, weil er eben geologisch aktiv ist. Die einfachste Erklärung ist einfach, Triton ist jung. Pluto. Über Pluto wissen wir nicht sehr viel. Das liegt einfach daran, dass der unglaublich weit weg ist von der Sonne. Noch keine Sonde der NASA hat den Planeten Pluto erreicht. Also die Aufnahme, was man hier hat, das ist eine mit dem Hubble Space Teleskop zusammengestellte Aufnahme aus vielen verschiedenen Aufnahmen. Die besten hat man da kombiniert. Man kann nur irgendwie so eine grobe Struktur erkennen, aber eigentlich nichts Genaues. Man hat auch nicht sehr viele Daten über Pluto, aber die Daten, die man hat, die weisen eigentlich schon wieder klar gegen das Nebelmodell. Aber schauen wir uns das nochmal an. Pluto, 9. Planet von der Sonne, kleinster Planet des Sonnensystems. Man beobachtet bei Pluto, dass seine Umlaufbahn um die Sonne nicht kreisförmig ist, sondern stark elliptisch. Und dadurch kommt der Neptun teilweise sehr nahe. Aber beide Planeten stören sich trotzdem nicht gegenseitig. Und man hat berechnet, dass Pluto in einem perfekten Umlaufverhältnis, nämlich 3:2, zu Neptun steht. Das heißt, in 3 Umläufen von Neptun macht Pluto 2 Umläufe um die Sonne. Und dieses Verhältnis bleibt sogar theoretisch über Jahrmillionen konstant. Ist das jetzt Ergebnis von Naturgesetzen oder bewusst geplant? Man hat keine Erklärung dafür. Das ist hier so ein Bild. Also man hat eine ganz leichte Überlappung. Gestern kam übrigens die Frage, ob sich die Bahnen überschneiden. Also war nicht ganz richtig meine Antwort. Ganz geringfügig überschneiden sie sich doch. Etwas mehr als eine Berührung, also eine leichte Überschneidung. Aber im Prinzip ist es jedenfalls so, dass sich die Planeten nie in die Quere kommen. Die sind also perfekt ausbalanciert. Ja. Wie kann das sein? Also man kann jetzt das praktisch durch Zufall erklären, durch ein naturalistisches Modell, oder man kann natürlich sagen, ein Schöpfer hat da ganz bewusst dieses Verhältnis eingestellt. Wenn man sich die Monde Plutos anschaut, der hat mehrere Monde und der nächste Mond ist Charon, ist auch der größte Mond, der am nächsten zu Pluto ist. Der sieht also auf der Hubble Space Teleskop Aufnahme so aus, sehr viel kann man da nicht sagen, wie gesagt, weil einfach die Auflösung nicht ausreicht von dem Teleskop. Was man machen kann, man kann untersuchen Spektrallinienanalyse, das heißt, man untersucht, welche Gase sind da drin, welche chemische Zusammensetzung, das kann man machen. Und aus dieser Zusammensetzung, aus den Gasen und so weiter, kann man schließen, dass er wahrscheinlich geologisch aktiv ist und wahrscheinlich sogar Geysire hat. Jetzt sind wir schon wieder bei den Geysiren. Es wird spannend, die NASA hat jetzt momentan eine Sonde schon auf dem Weg, wenn die mal den Pluto erreicht, was da gefunden wird. Über den Ursprung von Charon gibt es also wieder die übliche Theorie. Man geht also wieder von einem Kollisionsmodell aus. Also wenn ich jetzt dann einmal zusammenfasse, Pluto weiß man wie gesagt nicht sehr viel, aber man kann sagen, dass seine stark elliptische Umlaufbahn momentan dem Nebelmodell widerspricht. Also man geht eigentlich davon aus, dass es eine kreisförmige Bahn ist, selbst wenn es ein Planet ist, der weiter außen ist. Der Mond Charon ist wahrscheinlich geologisch aktiv und die einfachste Erklärung ist, dass er jung ist. Jetzt kommen wir zu Objekten, die noch weiter draußen sind als die Planeten. Das sind die Kometen. Kometen sind jetzt in dem Sinn kleinere Objekte, die aber sehr auffällig am Nachthimmel sind. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon Kometen mal am Himmel gesehen. Diese Objekte mit dem langen Schweif hinten dran, das sind eigentlich zwei Schweife, komme ich gleich nochmal drauf. Ja, so eine Aufnahme vom Nachthimmel, wie so ein Komet aussehen kann. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann hat dieser Komet auch so eine elliptische Bahn. Also er kommt von weiter außen und nähert sich dann der Sonne immer näher an. Und zwei Schweife kann man da in der Regel erkennen. Und zwar hier einen braunen und einen blauen Schweif. Der eine Schweif ist ein Staubschweif, also da geht Staub sozusagen weg. Und der andere ist ein Gasschweif. Interessanterweise ist es so, dass der Gasschweif immer von der Sonne weggerichtet ist, während der Staubschweif immer so ein bisschen hinterherhinkt und mehr oder weniger der Umlaufbahn folgt. Das kann man sich leicht vorstellen. Das entsteht im Folgenden, wenn wir es gleich sehen, dadurch, dass von der Sonne ein Wind ausgeht und dieser Wind das Gas wegtreibt. Und der Wind geht natürlich direkt von der Sonne weg und der Gasstrahl, der geht sozusagen genau von der Sonne immer weg. Während also die schwereren Staubpartikel im Prinzip in der Bahn bleiben. Hier ist mal so ein Komet mal in der Nahaufnahme gezeigt. Man kann die auch als schmutzige Schneebälle bezeichnen, bloß sind die riesengroß, ist nicht nur so klein. Der Komet Hartley 2 beispielsweise hat eine Länge von 1,1 Kilometer. Ein ganzer gewaltiger Brocken. Und hier rechts unten kann man also sehen, praktisch von der Sonne wird er da beleuchtet. Und die Sonnenenergie führt dazu, dass dieses Eis schmilzt. Und dann entsteht hier praktisch eine Gaswolke, in der auch Staub ist. Also verdampftes Eis und Staub entsteht an der Stelle. Und wenn jetzt dieser Komet auf die Sonne sich zubewegt, dann dampft er immer mehr ab und es kann sogar passieren, dass er in Bruchstücke zerreißt. Und das sehen wir jetzt mal in der Animation hier. Sie sehen schon, das ist für den Kometen gar nicht gut, wenn er der Sonne nahe kommt. Da zerlegt sie ihn. Und Sie können sich leicht vorstellen, wenn der jetzt oft da rumkreist, nach ein paar Umkreisungen ist da bald nichts mehr übrig von dem Kometen. Und genau das ist jetzt das Problem, was man hat. Der Komet, der zersetzt sich einfach. Der verschwindet im Laufe der Zeit, löst sich auf. Hier ist zum Beispiel einer zum Sehen, das sind so drei Aufnahmen hintereinander. Da sieht man hier die Bruchstücke, diese einzelnen, die da wegfliegen. Der Komet löst sich auf im Laufe der Zeit. Und man hat jetzt berechnet, selbst für die theoretisch größtmögliche Umlaufbahn eines, man sagt jetzt langperiodischen Kometen, also der praktisch 200 Jahre braucht, einmal um deine Umlaufbahn umzulaufen, würde das in 4,5 Milliarden Jahren 1200 Sonnenumkreisungen bedeuten. Bei diesen 1200 hätte er sich schon längst aufgelöst. Und entsprechend schneller wäre ein kurzperiodischer Komet, hätte sich noch viel schneller aufgelöst. Das sind Kometen, die also in wesentlich weniger als 200 Jahren, also viel schneller kreisen. Die lösen sich natürlich noch viel schneller auf. Aber die Kometen gibt es ja noch. Wie kann das sein? Wenn sie alt sind, dürfte man überhaupt keine Kometen mehr haben. Es dürfte keinen einzigen Kometen mehr geben. Und das ist den Vertretern der Evolutionstheorie oder dieses Nebelmodells bewusst, dass das ein Riesenproblem ist. Und man hat jetzt einen Erklärungsversuche da gesucht. Wie kann das sein, dass die Kometen doch gibt. Und man sagt jetzt, okay, die Kometen, die müssen irgendwo ein Reservoir haben, die kommen irgendwo her, da werden sie ständig nachgefüllt sozusagen. Da kommen die ständig her und deswegen gibt es die immer noch. Ja, die werden dann praktisch nachgefüllt und dann aufgebraucht. Und wo könnte aber dieses Reservoir jetzt liegen? Und da haben die Wissenschaftler eben drei Theorien. Die erste ist der sogenannte Kuipergürtel. Das ist nach dem US-Astronomen Kuiper eben benannt. Komme ich gleich drauf, dann das zweite, die Oortsche Wolke und das dritte, der interstellare Raum. Schauen wir uns mal an, ob wir da irgendwie dieses Reservoir finden. Man hat jetzt hier diese Planetenbahnen und wir haben uns ja jetzt da bewegt von Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun bis zum Pluto und man sagt jetzt in dieser Scheibe, die da gezeichnet ist, das ist ein Gürtel, das ist ein bestimmter Bereich. Man sagt jetzt, ja, dort, da wären jetzt viele Kleinstplaneten und aus diesem Bereich würden immer wieder welche sich lösen und würden dann sozusagen in Richtung Sonne sausen und das wären dann die Kometen. Man hat das genau katalogisiert, man hat also geschaut, wie viele Kleinstplaneten findet man da drin und jeder Punkt hier da auf dieser Darstellung ist so ein Kleinstplanet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das sind also doch ganz schön eine Menge. Aber kann das jetzt die Kometen verursachen? Man hat insgesamt momentan lediglich 1200 Kleinstplaneten bzw. Asteroiden, nennt man diese Gesteinsbrocken, auch in diesem Kuipergürtel gefunden. Nach der Theorie aber braucht man, oder nach dem naturalistischen Modell, Milliarden von diesen Objekten. Das ist einfach so, weil man einfach viel zu viel verbraucht im Laufe der Zeit. Also offensichtliches Problem. Außerdem das Problem ist, dass diese Kleinstplaneten, die man da gefunden hat, dass die viel zu groß sind. Der Kern eines typischen Kometen hat nämlich einen Durchmesser von, haben wir ja gesehen, unter 10 Kilometer, oft nur 1 Kilometer oder noch kleiner. Aber die Kleinstplaneten, die man da gefunden hat in dem Kuipergürtel, die haben einen typischen Durchmesser über 100 Kilometer. Das hier mal veranschaulicht, da ist unsere Erde rechts. Und das sind so typische Kleinstplaneten, die man da gefunden hat. Die sind viel zu groß, dass sie Kometen bilden könnten. Also diese Theorie scheidet aus. Deswegen, und das ist eine Theorie, die eigentlich schon länger existiert, auf der beharrt man nach wie vor, sagt man, na gut, dann kommen sie von noch weiter draußen. Das ist die sogenannte Oortsche Wolke, ganz weit außerhalb unseres Sonnensystems, eine Wolke. Und aus dieser Wolke würde immer wieder Material nachgeliefert werden und das würde dann die Kometen verursachen. Jetzt ist es aber so, man hat es ja natürlich jetzt intensiv gesucht, weil da hängt die Theorie natürlich ganz massiv dran. Weil wenn es diesen Gürtel nicht gibt, ja, das hat theoretische Implikationen, dann bricht die Theorie schon wieder mal an einer anderen Stelle zusammen. Man hat keinen einzigen Hinweis aus den Beobachtungen. Und die Berechnungen zeigen, dass selbst wenn es die Oortsche Wolke gäbe, die meisten Kometen bereits durch Kollisionen in der Wolke zerstört worden wären, bevor sie in Sonnennähe gelangt wären. Der Professor Carl Sagan ist ja einer der bekanntesten Vertreter dieses naturalistischen Modells und der ist auch dafür verantwortlich, dass die NASA so viele Projekte immer noch in diese Richtung macht. Er ist schon verstorben 1996, aber der hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch bei den Vertretern der Evolutionstheorie. Es gibt auch viele Bücher von ihm. Er schreibt hier selbst, das ist an sich eine relativ ehrliche Aussage, jedes Jahr werden viele wissenschaftliche Veröffentlichungen über die Oortsche Wolke geschrieben. Ihre Eigenschaften, ihr Ursprung, ihre Evolution. Und immer noch gibt es nicht den geringsten Hinweis aus den Beobachtungen für ihre Existenz. Wenn Sie so Animationen sehen, wenn Sie Kinofilme sehen, sieht man öfters, wenn man so aus dem Sonnensystem rausfliegt, müssen Sie mal beobachten, wenn Sie mal so einen Film anschauen, dass dann plötzlich dann am Ende des Sonnensystems überall so Gesteinsbrocken zu sehen sind. Und da fliegt man dann durch die durch und dann bis man das Sonnensystem verlässt. Das ist diese Oortsche Wolke, von der man nicht den geringsten Hinweis hat. Die muss es geben, weil sonst das naturalistische Modell zusammenbricht. Deswegen sehen Sie die in den Filmen immer. Wollte ich Ihnen nur mal so dazu sagen. Die letzte Theorie, die man hat, naja gut, dann muss es vielleicht, wenn es da nicht ist, die Oortsche Wolke, hat man auch diskutiert, ist es vielleicht im interstellaren Raum. Also das heißt praktisch in dem Raum zwischen unserer Sonne und dem nächsten Stern. Also der nächste Stern ist ja 4 Lichtjahre weg, Alpha Centauri. Ja gut, vielleicht irgendwo zwischendrin im interstellaren Raum, dass da irgendwelche Objekte sind, die dann zu uns gelangen. Aber das ist so exotisch, diese Vorstellung. Man hat auch da Rechnungen dazu gemacht. Das haut eigentlich nicht hin und deswegen ist diese Theorie wieder verworfen worden. Also man bleibt momentan eigentlich bei der Oortschen Wolke, wofür man aber keinen Hinweis hat. Kann man eigentlich nur sagen, man weiß eigentlich nicht, warum es noch Kometen gibt im naturalistischen Modell. Ich fasse nochmal zusammen. Alle naturalistischen Erklärungsversuche, warum es immer noch Kometen gibt, sind bisher gescheitert und nach dem Nebelmodell dürfte es Kometen gar nicht geben. Und die Indizien weisen aber stattdessen darauf hin, dass die Kometen sehr junge Objekte sind. Und das heißt natürlich, ja, vielleicht ein paar tausend Jahre. Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, dann muss man sagen, dass das naturalistische Modell einfach die vielen Befunde, und zwar ganz fundamentale Befunde, nicht erklären kann. Es hat keine befriedigende Antwort auf den Ursprung des Sonnensystems. Und jetzt lasse ich nochmal den Professor Martin Harwit zum Wort kommen, der sagt, wir haben gesehen, dass wir sehr wenig über die Entwicklung des Sonnensystems wissen. Oder hier den Professor Harold Jeffries, englischer Astronom. Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass gegen alle vorgeschlagenen Erklärungen über den Ursprung des Sonnensystems, man müsste sagen alle naturalistischen, ernsthafte Einwände vorliegen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Untersuchungen müsste man daher den Schluss ziehen, dass das Sonnensystem nicht existieren kann. Welches Modell ist jetzt besser? Das naturalistische oder das Schöpfungsmodell? Wir haben gesehen, dass das komplizierte, das naturalistische Modell ist ja kompliziert, es erfordert sehr viele Annahmen und sehr viele Berechnungen, trotzdem passt es nicht zusammen zu den Befunden, kann viele Befunde nicht erklären. Der biblische Schöpfungsbericht ist einfacher zu verstehen und steht im Einklang mit den Befunden. Welches Modell ist jetzt besser? Rein wissenschaftstheoretisch. Und da gibt es das Prinzip von Johannes Clauberg, das ist heute noch in der Wissenschaft gültig, das wird auch im Prinzip als Ockhams Rasiermesser bezeichnet. Das Prinzip lautet folgendermaßen, von mehreren Theorien, die den gleichen Sachverhalt erklären, ist die einfachste allen anderen vorzuziehen. Genau, in dem Fall ist es ganz klar die Schöpfung, die einfachere Erklärung. Warum ein kompliziertes Modell aufstellen, wenn wir schon eine Erklärung haben? Aber rein wissenschaftlich, wissenschaftstheoretisch gesehen, ist das ein grundsätzliches Prinzip, das in der Physik ja auch gilt. Man fängt immer an, wenn man irgendein Phänomen, das man im Labor hat, das man untersucht, dann fängt man mit dem einfacheren an und nicht mit dem komplizierteren Modell. Und schaut, wenn man mit dem einfacheren zurechtkommt, dann bleibt man bei dem Modell, es sei denn, das einfachere kann widerlegt werden. Das ist eigentlich die normale Vorgehensweise. Aber hier ist eine andere Vorgehensweise. Man fängt mit dem komplizierteren an und beharrt auf dem, will nicht auf das einfachere umschwenken. Also selbst wenn das naturalistische Modell und die Schöpfung die Befunde gleich gut erklären könnten, was aber offensichtlich nicht der Fall ist, wäre einfach die einfacher zu verstehende Schöpfung dem komplizierten naturalistischen Modell vorzuziehen. Mit seiner viel besseren Übereinstimmung mit den Befunden ist Schöpfung daher bei Weitem das bessere Modell bzw. die bessere Erklärung. Einfach ganz nüchtern jetzt mal betrachtet von den wissenschaftlichen Daten. Und das ist schon erstaunlich. Und vielleicht ist es auch für Sie jetzt erstaunlich, ich weiß es nicht. Aber es ist oft so mit der Wahrheit, dass die nicht offensichtlich ist. Und der Winston Churchill hat einmal Folgendes gesagt, jeder Mensch stolpert im Lauf seines Lebens irgendwann über die Wahrheit. Doch die meisten stehen auf, klopfen sich den Staub ab und gehen weiter. Es ist gar nicht so das Problem, dass wir oft nicht die Wahrheit wissen, sondern dass wir einfach nicht darauf reagieren, wie wir reagieren sollten. Was bedeutet das jetzt alles? Jedes Modell ist ja eine Annäherung an die Wirklichkeit. Es ist nie die Wirklichkeit selbst, aber eine Annäherung. Je besser ein Modell ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Modell der Wahrheit entspricht. Und diese Wahrheit, die richtet sich nicht nach uns. Der Wahrheit ist es sozusagen egal, was wir denken oder glauben. Ich kann glauben, was ich will, aber die Wahrheit ist einfach da, sie ist Realität. Weil also jetzt biblische Schöpfung, das haben wir gesehen, das bessere Modell ist, ja, liegt es da also eigentlich ganz klar, muss man logisch schlussfolgern, näher an der Wahrheit als das naturalistische Modell. Muss man jetzt aber schon die Frage stellen, wie ist das möglich? Wie kann das sein, so ein altes Buch, das vor Jahrtausenden von ein paar Ziegenhirten, sage ich jetzt mal, aufgeschrieben wurde, dass das so genau zu den modernsten wissenschaftlichen Befunden passt? Wir reden ja jetzt nicht über Dinge, die wir im Labor testen, sondern wir reden über historische Wissenschaften. Ja, das muss ich immer wieder dazu sagen. Wir reden über Dinge, die wir nicht im Labor wiederholen können. Und die historischen Wissenschaften zeigen uns jetzt, dass hier die biblische Erklärung mit dem jungen Universum, das von einem Schöpfer erschaffen wurde, die bessere ist. Und ich denke, die einzige logische Schlussfolgerung daraus ist die, dass die Bibel eben nicht nur bloß von Menschen aufgeschrieben wurde, sondern die Schreiber mussten über ein Wissen verfügen, das ihrer Zeit weit voraus war. Aber woher ist dieses Wissen gekommen? Und ich denke, die Bibel gibt uns da also selber eine Antwort. Das Wissen kam eben von einer höheren Intelligenz. Und zwar von dem, der es am besten wissen muss, weil er nämlich selber die Welt erschuf. Und das ist Gott. Der Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, Gott ist, das weiß ich, die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit, Gott spricht die Wahrheit. Aber wenn wir bei der Frage der Wahrheit sind, der Realität, dann reden wir über Gott. Dann reden wir nicht über irgendwas, was wir uns ausdenken, sondern dann reden wir über die grundlegende Realität eigentlich. Wenn Gott jetzt die Bibel inspiriert hat, wo uns eigentlich der logische Schluss hinführt, dann muss sie nicht nur naturwissenschaftlich korrekt sein, sondern auch in allen anderen Belangen, selbstverständlich. Das heißt, dann muss die Bibel auch korrekt sein über die Dinge, die wir naturwissenschaftlich eben nicht mehr untersuchen können, zum Beispiel über das, was nach dem Tod kommt. Und da macht die Bibel, denke ich, einige äußerst wichtige Aussagen für jeden Einzelnen von uns. Die Bibel sagt nämlich Folgendes, dass wir alle Schuld vor Gott haben. Gott ist aber absolut sündlos und rein und er hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde so sehr, dass er jede Sünde, und wenn sie noch so klein ist, dass das dazu führt, dass der Betreffende, der gesündigt hat, von Gott verurteilt werden muss, weil Gott eben absolut rein ist und sein Maßstab Perfektion ist. Gott ist praktisch unendlich rein, heilig und die Strafe fällt entsprechend aus, die ist unendlich. Das ist eine Wahrheit, die heutzutage selten noch verkündet wird in den Kirchen leider. Aber ich denke, das ist auch eine logische Schlussfolgerung aus dem heiligen Gott. Der kann nicht einfach ein Auge zudrücken. Weil aber alle Menschen gesündigt haben, wir sind alle Sünder, wir sind alle nicht vollkommen, wir machen alle unsere Dinge, die schlecht sind, die böse sind, bedeutet das, dass Gott alle Menschen mit einer unendlich hohen Strafe belegen müsste. Und die Strafe müsste dann nach der Bibel an einem schrecklichen Ort namens Hölle abgebüßt werden. Und diese Strafe ist unendlich hoch und niemand könnte die von uns abbezahlen, ja, weil wir nur endliche Wesen sind. Ein endliches Wesen kann eine unendliche Strafe nur in unendlich langer Zeit abbüßen. Das heißt, nach dem Tod müssten alle Menschen ewig in der Hölle bleiben. Gott will das aber nicht, sagt uns die Bibel, dass die Menschen ewig in der Hölle für ihre Sünden bezahlen sollen, sondern hier streitet Gottes Heiligkeit mit seiner Liebe. Ja, und Gott liebt den Menschen, und er möchte den Menschen vor der gerechten Strafe retten. Und um dieses Problem zu lösen, hat Gott eben zu einem ganz extremen Mittel gegriffen. Weil kein Mensch selber diese Schuld selber bezahlen kann, hat Gott beschlossen, dass er selber die Strafe für die Schuld auf sich nimmt. Und dazu, und das ist eben das, was uns die Bibel verkündet ist, wurde Gott Mensch. Er hat menschliche Gestalt angenommen vor ungefähr 2000 Jahren und hat die Botschaft vom Straferlass selber verkündet, hat selber am Kreuz bezahlt für die Sünden. Und dieser menschgewordene Gott heißt Jesus Christus, ist Gottes Sohn. Und Jesus Christus ist eben das Angebot von Gott an die Menschen, ihre Schuld für immer loszuwerden. Und Gott hat es auch so festgelegt, dass es für einen Menschen keinen anderen Weg gibt, seine Schuld loszuwerden, als nur über Jesus Christus. Das ist Teil dieser Realität, Teil dessen, wie Gott es eben festgelegt hat, ja. Jesus Christus hat es auch selber zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg zu Gott und den hat Gott selber festgelegt. Genauso wie Gott das Universum erschaffen hat und wie er die Naturgesetze festgelegt hat und nicht wir. Wir können sie ergründen, aber wir können da nichts dran ändern. Die Welt ist so, wie Gott sie festgelegt hat und die Regeln sind so, wie Gott sie festgelegt hat. Und die Regel ist die, die Spielregel hier ist die, sage ich jetzt mal, dass die Rettung nur über seinen Sohn erfolgt, nur über den Weg, den er vorgegeben hat und keinen anderen. Gott verspricht jetzt, dass jeder, der seine Schuld vor Gott bekennt und bereut und das Opfer des Jesus Christus zur Bezahlung der Schuld am Kreuz brachte und für sich persönlich im Glauben annimmt und Jesus Christus als dem Herrn nachfolgt, gerettet wird. Nur unter dieser Bedingung, sonst nicht. Nur ein solcher Mensch wird, sagt Gott, nach seinem Tod nicht die ewige Strafe erhalten, sondern er wird auf ewig bei Gott sein, dem Urheber, dem Schöpfer, alles Schönen und Guten, aller Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir haben jetzt gesehen, wir haben eine Reise gemacht vom Sonnensystem und sind jetzt in der Ewigkeit gelandet. Ja? Also man könnte sagen, vom Sonnensystem bis zur Ewigkeit. Der Ursprung des Sonnensystems ist wissenschaftlich am besten durch den biblischen Schöpfungsbericht erklärt. Und die Bibel hat sich hier nicht nur naturwissenschaftlich als korrekt erwiesen, denke ich, sondern ihre Aussagen zum Leben nach dem Tod sind im wahrsten Sinn des Wortes überlebensnotwendig für jeden Menschen.